Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Ja, in den letzten Wochen war eine kleine, ich will gar nicht sagen Sommerpause, weil das ist ja was erschienen, aber die Frequenz war etwas ruhiger. Umso mehr Fahrt nehmen wir jetzt auf und das wieder mit einer Folge Spiele des Lebens mit einem heute sehr spannenden Gast und einer großen Überschrift über den Titeln, die dieser Gast mitgebracht hat und wer das ist und natürlich welche Spiele wir heute nutzen, um einen kleinen Lebensweg nachzuzeichnen. Das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, ich habe gerade schon Eiswürfel im Glas klirren hören. Ich habe gehört, dass die Spiele, die sie mitgebracht hat, nicht nur ihre Highlights sind, sondern eben auch Learnings und Beziehungen nachzeichnen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lebens interessant waren, Erkenntnisse liefern dürfen. Wenn ich sage sie, dann meine ich eine Dame, die beim Spiegel arbeitet als Redakteurin im Ressort Job und Karriere. Sie wohnt nördlich von Hamburg in Ahrensburg, spielt dort und in Freiburg manchmal mehr und manchmal weniger freiwillig mit Menschen, die manchmal auch zu der großen Freude verpflichtet werden. Sie hat eine Kolumne in der Spielbox und von ihr ist letztes Jahr ein Buch erschienen, Arbeite doch, wo du willst. Sie ist seit 22 in der Jury Spiel des Jahres und sagt von sich, ich bin 56 Jahre alt, ich habe keine Zeit für schlechte Spiele und ich sage ganz herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, Maren Hoffmann. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich höre dir zu und denke, boah, ich bin ja total interessant.
Möglicherweise ist das so.
Ja. Großartig, danke für diese Anmoderation.
Ich habe nicht vor, mir uninteressante Gäste einzuladen in den Podcast. Bisher ist es gelungen, also danke an alle, die bisher da waren
und auch
kommen werden. Genau, und ich habe dich ja gebeten, mal 10 Titel mitzubringen und du hast eben mir ja im Vorgespräch ganz kurz in wenigen Augenblicken erzählt, unter welcher Überschrift du das gemacht hast, denn du warst ja damit auch schon bei Better Board Games zu Gast, bei Christoph und bei Thomas, von denen ich ja das Format übernehmen durfte und hast da ja schon über Lieblingsspiele und Lieblingstitel gesprochen und hast dir heute eine Kategorie ausgewählt. Und nach welchen Gesichtspunkten bist du denn vorgegangen bei der Auswahl?
Ich habe mir überlegt, dass es interessant sein könnte, also einmal biografisch ein bisschen chronologisch vorzugehen, aber auch zu überlegen, was mich diese Spiele jeweils gelehrt haben oder der Umgang mit diesen Spielen. Und wir wissen ja beide, also das Spiel befindet sich nicht in der Schachtel. In der Schachtel sind höchstens 50%, der Rest sitzt am Tisch. Und deswegen, wenn man über Spiele redet, spricht man auch immer über Beziehungen zu Menschen. Und ich habe festgestellt, so im Rückblick, ich fand die Vorgabe, also Spiele des Lebens, sehr interessant und sehr reizvoll, mir zu überlegen, mit nicht nur welche Spiele sind das, sondern mit wem verbinden die sich, mit wem verbinden die mich und was habe ich von diesen Menschen spielend oder mit diesen Menschen spielend gelernt, was nachhaltig in meinem Leben geblieben ist. Ja, und wir können direkt anfangen. Ich bin heiß wie Frittenfett.
Ich auch, ich bin gespannt. Wann hat dich denn die Spieleleidenschaft erstmals gepackt? Also wie fing das denn bei dir an früher? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen
ganz
anordnen.
Ganz früh, also wie bei ganz vielen, also schon im Vorschulalter. Und das erste Spiel geht, glaube ich, auch schon fast in diese Zeit zurück. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war, 5, 6, so diese Schiene. Und da war ich des Öfteren zu Gast bei meiner großartigen Tante Jutta, die auch als weibliches Rollenmodell eine sehr interessante Person war, die alleine gewohnt hat und ein Freigeist war. Und mit der habe ich damals Malefiz gesuchtet. Also ich habe es gesuchtet. Ich weiß nicht, ob vielleicht war sie nicht ganz so leidenschaftlich wie ich, aber mich hat damals bei Malefiz schon die Haptik dieser kleinen Sperrsteine unglaublich fasziniert. Also dass man die, wir haben dann auch, ich glaube, etwas Freestyle gespielt, dass man die auch aufeinander türmen kann, ne, so dass du halt 5 übereinander hast und dann musst du 5-mal die 1 würfeln. Also es war haptisch ein Vergnügen. Das ist ja ein reines Lauf- und Ärgerspiel, ne, wo du dann versuchst, ins Ziel zu rennen mit den möglichst passenden. Es ist ja im Grunde noch simpler und furchtbarer als Mensch, ärgere dich nicht. Aber meine Tante hat sich auch darauf eingelassen. Das war eine sehr intensive Zeit, die wir zusammen hatten. Und weswegen ich das jetzt aufgenommen habe, ist, es mag überraschen, aber mit Malefiz und meiner Tante Jutta verbinde ich die erste große Lektion in eigenständigem Denken. denn ich war bei meiner Tante zu Gast. Das habe ich als Kind als großes Privileg empfunden. Und ich war immer Frühaufsteher als Kind, später dann natürlich nicht mehr, aber als Kind, ne? Die kleine Maren steht also morgens um 6 auf, tritt an das Bett ihrer schlafenden Tante und sagt, Tante Jutta, spielen wir jetzt Malefiz. Hm? Tante Jutta erwacht, öffnet ein Auge widerwillig und sagt, ja, wir müssen ja erstmal frühstücken jetzt, ne? Ganz ruhig. Und dann habe ich gefragt, warum? Und meine Tante Jutta, und das hat sie zu einer besonderen Frau gemacht, hat nicht gesagt, weil das so ist oder so, sondern die hat nachgedacht und hat dann gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das nur gesagt, weil ich glaube, dass das alle so machen, aber du hast völlig recht, wir können das anders machen. Wir spielen jetzt Malefiz, was soll's?
Großartig.
Und das fand ich ganz toll. Also erstmal, dass ich als kleine Maren einen erwachsenen Menschen bewegen konnte, etwas zu tun, dann Zeugen davon zu werden, dass man seine Entscheidungen reflektiert. Das hat sie mir ja gezeigt, wie man über Dinge nachdenkt. Man hört etwas, man reagiert reflexhaft und dann kommt nochmal so ein Moment, wo man sich überlegt, warum mache ich das eigentlich so? Oder könnte man es auch anders machen? Und sich dann nicht zu schade zu sein, sich die Blöße zu geben und zu sagen, das ist zwar jetzt ein 5-Jähriges, was mich gefragt hat, oder 6, vielleicht war ich auch 7, ich weiß es nicht, aber zu sagen, nee, dann, es gibt eigentlich keinen guten Grund, das nicht zu machen, spielen wir jetzt Malefiz, was soll's? Das fand ich großartig und das ist mir ewig in Erinnerung geblieben und das hat mich auch, das begleitet mich im Grunde so bis heute, also diese Art des Reflektierens über Dinge und Entscheidungen, das war natürlich nur exemplarisch. Meine Tante hat das auch in anderen Bereichen gern gemacht, aber diese Szene ist mir wirklich in Erinnerung geblieben und die verknüpft sich ganz tief mit diesem Spielen. Und wir haben, glaube ich, 2-3 Stunden Malefiz gespielt, bis wir dann beide Hunger bekamen und dann gegessen haben. Nicht, weil man das so macht, sondern weil wir das so wollten. Und das war gut.
Das ist großartig. Vor allem, weil es ja zeigt, dass Erwachsene nicht nur ihren Stiefel durchziehen und an der Gewohnheit festhalten, sondern sich eben auch mal von einem Kind abseits von einer vermeintlich hierarchischen Struktur vielleicht einladen lassen, mal die Bedürfnisse andersrum zu definieren oder andere in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht zu sagen, ich bin erwachsen, ich setze mich durch, ich habe Recht, sondern sagen, nee, wenn jetzt Malefiz gespielt werden darf, dann machen wir das jetzt.
Ja, wir kommen in Spiel 9 nochmal auf diesen Punkt zurück, denn ich habe mittlerweile einen Enkel. Also stay tuned.
Ich bin gespannt. Und ich erkenne eine wunderbare Parallele, denn ich hatte einen Onkel Erwin.
Ja.
Und mit meinem Onkel Erwin habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Meine Mutter war alleinerziehend über viele Jahre und auf mich hat oft Onkel Erwin aufgepasst, der in der Nachbarschaft lebte. Und mit dem habe ich dann auch sehr viel gespielt, unter anderem eben auch Malefiz. Und das finde ich schön, dass du eine Tante Jutta hattest, mit der du Malefiz spieltest, und ich hatte einen Onkel Erwin.
Ja, herrlich, oder?
Und was bei Malefiz ja so schön war, wenn man so Barrieren und Barrikaden aufbauen konnte und so Cluster bilden konnte von vielen kleinen Steinchen, die dann so jemandem immer schrittweise im Weg standen. Also wir haben sie nicht getürmt, aber wir haben sie geclustert ohne Ende.
Ja, geclustert ohne Ende. Und es ist ja auch eine Erfahrung von, also Malefiz mag sein, wie es will. Heute würde man damit wahrscheinlich nicht mehr viel gewinnen, aber man, es ist ja eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit, ne? Also man kann den anderen hindern, etwas zu tun und man kann selber auch aber sich an diesen Hindernissen abarbeiten und eventuell dann doch noch da durchkommen, wenn man beharrlich genug ist. Das sind ja Lehren fürs Leben. Meine Güte, wir müssen irgendwie zusammen ein Buch über Malefiz schreiben, was man daraus lernen kann.
Das ist natürlich brutal gemein, wenn ich sage, die Hürden, die ich mir selber aus dem Weg räume, die stelle ich jetzt schön dir in den Weg, dann kannst du sie wieder lösen.
Das würde aber man genau heute so ist es ja, oh mein Gott. Also es ist, ja, aber das ist ja tief, oder? War mir gar nicht klar, dass Malefiz so tief ist, aber natürlich.
Natürlich. Wir werden dem nochmal nachgehen in einem. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja in der Spielbox demnächst eine Malefiz-Kolumne, ja, von dir.
Ja, bestimmt.
Wir machen bestimmt mal Malefiz-Legacy. Ich freue mich drauf.
Ja, ja, unbedingt. Ja.
Sehr schön.
Und natürlich ja, nur die Deluxe-Edition, ne? Mit Playmat und so.
Absolut, ja. Absolut.
Sehr ja.
Ja. Tante Jutta als 7-Jährige oder 6-Jährige, eine prägende Person mit Malefiz.
Wir gehen jetzt weiter in meine Schulzeit. Da mag ich so 3., 4. Klasse gewesen sein. Wir hatten einen Nachbarsjungen, den nenne ich jetzt mal anders, als er in Wahrheit geheißen hat. Er hieß Martin. Und das Spiel, um das es geht, ist Monopoly.
Mhm.
Monopoly ist natürlich, wir müssen eine Triggerwarnung vor den Podcast hängen, oder? Monopoly ist ja für viele wirklich ein rotes Tuch. Und ich würde es mittlerweile auch nicht mehr spielen, aber als Kind hat es mich fasziniert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Gefühl, diesen violetten 10.000 Markschein, die grünen 2000er waren auch schon gut, ne? Wenn man bei diesen blauen 20ern war und angefangen hat, die zu zählen, dann, das war kurz vor Ende, ne? Da war man, lag man schon sterbend am Straßenrand der Hotels. Aber wenn man diesen lila 10.000er hatte, boah, so fühlt sich Reichtum an. Das war großartig. Aber die Lektion, die ich bei Monopoly lernte, war nicht nur diese Art von, na, das ist vielleicht so eine Frühform von Immersion, ne? Also so. Aber die Lektion, die ich da gelernt habe mit dem Nachbarsjungen Martin, nennen wir ihn Martin, war tatsächlich Empathie. Denn also ich war natürlich, man kann sich vorstellen, wer heiß auf Malefiz sein kann, kann auch heiß auf Monopoly sein. Das ist eine ganz logische, schlüssige Bewegung in einer spielerischen Biografie. Martin konnte nicht verlieren. Wenn es für ihn zu Ende war, das ist ja auch Player Elimination, er soll angeblich auch schon mal gesehen worden sein, wie er halt irgendwie den Tisch umgeworfen hat. Das hat er bei uns nicht gemacht, vielleicht eher zu Hause, weiß ich nicht. Aber dem schossen die Tränen in die Augen, der hat den Raum verlassen und es war ihm unangenehm, weil vierte Klasse, da bist du ja schon so 10, 12, ne? Nee, 12 nicht in der vierten Klasse, na,
also jetzt 10 ein bisschen größer.
Ja. 10 schon eher so, ne? Da ist es für einen jungen Mann oder überhaupt für ein Kind ist es dann vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn du wegen sowas dann in Tränen ausbrichst, aber er konnte es nicht zurückhalten. Und ich habe das erst nicht begriffen. Also ich habe natürlich ehrgeizig wie immer, haben wir da gespielt. Ne? Meine Schwester, die ich manchmal noch bestechen musste, dass sie da mitspielt, und Martin und ich. Und ich war so vertieft in das Spiel und was jetzt da passiert, dass ich nicht mitgekriegt habe, erst wie es Martin geht. Und erst als er den Tränen nah war und dann irgendwann stand er auch vielleicht wortlos auf und ist dann nach drüben gegangen. Und ich habe mich dann erkundigt, was ist denn hier passiert? Warum ist denn der jetzt gegangen? Ich habe es wirklich nicht begriffen. Und meine Schwester hat es mir dann erklärt und hat gesagt, der kann nicht verlieren. Und das war dieses akzeptieren, dass andere Leute anders sind und dass das für den eine ganz andere Wertigkeit hatte als für uns und dass das an seinem Ego ganz furchtbar gekratzt hat, was für uns nur Spiel war, das war auch eine wichtige Lektion. Also es hat jetzt nicht so furchtbar viel Spaß gemacht, mit dem zu spielen, haben wir dann auch nicht sehr oft gemacht, aber dieses Erlebnis, oder das waren ja dann mehrere Erlebnisse, da habe ich dann gelernt, dass es nicht gegeben ist, dass andere Leute automatisch so drauf sind wie man selbst. Man lernt ja mit der allmählichen Bewusstwerdung seiner selbst, sich die Welt so zu erschließen und geht erstmal davon aus, was ich weiß, wissen alle, was ich kann, können wahrscheinlich auch alle, so ist man halt Mensch. Dass es dann einen Unterschied gibt zwischen einem Martin und einer Maren und vielleicht in anderen Bereichen auch Unterschiede, die für ihn umgekehrt schmeichelhafter wären als für mich. Das ist ja keine Einbahnstraße. Das war eine wichtige Lektion.
Und wie habt ihr das aufgelöst oder wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr darüber gesprochen oder war das einfach eine Erkenntnis bei dir und eine Information deiner Schwester?
Ja, ich meine, Kinder sind, wir sind ja keine Coaches, ne? Wir waren Kinder und wir haben weiter brutal gespielt und manchmal ist Martin dann halt heulend weggerannt, ne? Also so war es halt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt als Kind sehr feinfühlig geworden wäre und dann irgendwie nochmal mit einem Teller Kekse zu Martin rübergegangen wäre und gesagt hätte, hier ist doch nicht so schlimm oder so. Ich glaube, das hätte es auch nur schlimmer gemacht. Sondern das war mehr so die Anregung eines Prozesses zu lernen, dass andere Leute anders sein können. Und das war interessant. Und ich war ja so versessen auf Spielen, dass es mir dann nicht, dass das nicht Prio 1 war, wie es den anderen damit geht. Hauptsache, die spielen mit mir, ne?
Das Interessante ist, dass Monopoly, glaube ich, das perfekte Spiel ist, um das zu lernen, weil es geht ja unweigerlich in eine Richtung. Wer viel hat, der bekommt immer mehr, immer mehr, immer mehr und macht alle anderen unweigerlich irgendwann platt bis hin zur Player Elimination und dann spielst du vielleicht noch irgendwie so halb gar zu zweit noch ein bisschen weiter, bis das letzte bisschen Spielgeld irgendwie rausgepresst wurde. Und ich hatte auch eine spannende Situation, interessanterweise. Ich hatte ein Mädchen, jetzt war ich ein bisschen verknallt damals, als ich Kind war. Und mit der habe ich viel gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, bedauerlicherweise. Wenn du das hörst, ich war sehr verliebt in dich und ich habe sehr gerne mit dir gespielt. Aber ich weiß deinen Namen nicht. Du warst sehr schön. Und wir waren vielleicht auch so 10 oder 11 oder so. Und ich habe auch Monopoly mit ihr gespielt, das weiß ich noch, in meinem Zimmer auf dem Boden. Und ich hatte immer mehr Geld und sie immer weniger und sie konnte damit gut umgehen und ich wollte aber so gerne weiterspielen mit ihr. Und wenn du halt der Oberkapitalist bist bei Monopoly und viel besitzt, dann haben die anderen ja irgendwann auch keine Chance mehr. Und dann habe ich irgendwann diese Gemeinschafts- und Ereigniskarten so vorgelesen, dass es sie begünstigt hat. Also wenn ich eine zog und da stand dann, du erbst 2000 Mark, dann habe ich das halt vorgelesen und gesagt, du erbst 2000 Mark. Hey, du erbst die, nicht ich, weil ich habe es ja gerade vorgelesen in der direkten Rede. Du erbst 2000 Mark. Und dann habe ich ihr immer irgendwie so Geld zugeschustert, damit nur das Spiel länger dauerte. Wir kamen gar nicht auf die Idee, das einzupacken und was anderes zu spielen, weil wir irgendwie so vertieft waren da drin. Und ich glaube tatsächlich, Monopoly kannst du nur so spielen, dass du irgendwann empathisch wirst und sagst, wir versuchen Lösungen zu finden, um länger im Spiel zu bleiben, oder wir machen dich halt platt und machen irgendwas anderes. Ja, mehr gibt's nicht.
Ja, so ist Monopoly, oder? Interessant, dass man an solchen Spielen auch so viel lernt. Und dieser Kitzel, dieses violetten 10.000-Mark-Scheins, das hat kein Gehaltszettel je wieder bei mir ausgelöst. Standen auch noch nie 10.000 Mark drauf oder Euro, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach ein Tief, ne? Wenn man das früh erlebt, also dann ist, ja.
Ja, und ist ja wahrscheinlich das Spiel mit den meisten Hausregeln, wenn man da mal so rumfragt, wie haben Leute Monopoly gespielt, was bei Freiparken einkassiert wird, kommt in die Mitte, oder was einkassiert wird auf Karten, kommt in die Mitte, und bei Freiparken nimmt sich das jemand und so.
Und
das
wenn
steht
du auf loskommst, gibt's nicht 4, sondern 8.000, genau,
ja,
man kennt
Quatsch.
Das, herrlich.
Alles Quatsch, aber schön, also großartig.
Ja.
Hätte ich nicht, also das sind schon mal zwei sehr unerwartete Spiele, über die du jetzt gesprochen hast. Die hätte ich vermutlich beide nicht auf meinem Tippzettel gehabt heute und freue mich doppelt und dreifach. Das ist das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über diese beiden Spiele gesprochen haben. Also Empathie bei Monopoly und eigenständiges Denken durch Malefiz. Sensationell.
Ja, wir machen weiter mit einem Spiel, das eigentlich auch kein sehr gutes Spiel ist, aus heutiger Sicht betrachtet. Ich fand's unglaublich immersiv. Ich fand's großartig. Wir befinden uns jetzt in meiner frühen Studentenzeit, eine, ja, Anfang 20-jährige Maren, die, das Thema lautet Rituale in turbulenter Zeit. Also das Studium, wenn man anfängt zu studieren, das ist ja oft eine sehr wilde Zeit. Und ich meine, wir reden hier über die 80er Jahre, ne? Also wer sich dran erinnert, der war nicht dabei. Also es war schon eine wilde Zeit. Und einmal die Woche habe ich mich mit meinem Studienkollegen Carsten getroffen, um Drachenhort von Dan Glimne zu spielen. Drachenhort ist ein ganz früher Dungeon Crawler. Du hast so einen riesen Spielplan, auf den du Plättchen legst. Auf dem unkundigen Auge mag es vielleicht so ein bisschen so Carcassonne-ähnlich wirken, aber du gehst mit deinen Figuren darüber. Du kannst durch Korridore, kommst du dann schneller voran, und manchmal sind irgendwelche Monster und du musst kämpfen mit so einem Schere-Stein-Papier-Mechanismus. Und in der Mitte ist die Schatzkammer, da ist der Drache. Wenn du ihn aufwächst, der hat irgendwie 7 Karten. Wenn du die der Drache ist Wachkarte ziehst, bist du sowieso tot. Und du musst halt looten, looten, looten und dann möglichst noch heil rauskommen. Das gelingt selten. Und dass es einem gelingt, ist schon selten, dass es beiden gelingt und man dann vergleichen muss, wie viel Schätze hat man gesammelt, noch seltener. Aber dieses Spiel hat uns im Studium Struktur gegeben, weil wir haben uns wirklich einmal die Woche getroffen. Carsten, ich studierte Philosophie, Carsten studierte Musik. Carsten ging an unsere Freundschaft mit der These ran, jeder Mensch ist musikalisch, und hat dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist wahrscheinlich, ne? Dann lerne ich vielleicht auch mal. Carsten war Flötist damals, mittlerweile ist er Sänger. Lerne ich halt auch Querflöte spielen. Und Carsten war ein sehr diplomatischer Mann und er hat nie gesagt, dass ich seine These falsifiziert hätte. Aber das mit dem Flöte lernen, das haben wir dann irgendwann aufgegeben. Und dann haben wir halt einmal die Woche zusammen gekocht und dann Drachenhort gespielt und sind in diesen Dungeon rein. Und egal, was sonst so los war und ob uns die Uni fertig gemacht hat oder ob wir irgendwie Herzensleid hatten, also Carsten war dann auch, da waren irgendwelche Damen, mit denen es nicht lief und so. Und aber Drachenhort war verlässlich, das war immer da und wir wussten, was da zu tun ist und man geht da rein und lootet und es ist natürlich hart gegeneinander. Also jeder macht da eigentlich auch seinen Stiefel. Wie gesagt, es ist kein so sonderlich gutes Spiel, aber es ist eins, was man auch sehr gut nebenbei spielen kann. Ich glaube, solche Spiele sind auch unterschätzt, also zumindest in unserer Bubble. Spiele, die von deiner Intelligenz und deiner Aufmerksamkeit vielleicht 20-30% nur rekrutieren und der Rest ist Soziales oder Beziehung. Und das war für uns sehr hilfreich, ne? Also man macht seinen Zug, dann fragt man, wie war dein Date oder so, ne? Und das wirft einen nicht raus. Da ist dann niemand, der sagt, boah, da kann ich jetzt nicht drüber reden, weil ich muss jetzt meine nächsten 13 Züge planen, sondern das ist einfach, du bist dran und dann ziehst du halt dein Plättchen und versuchst irgendwas zu machen. Das ist sehr simpel. Und dieses Beiläufige. Ein Drachenhort kann ein beiläufiges Spiel sein. Es ist durch die Größe dieses Spielplans und durch das Narrativ und der Drache und die Monster ist es schon immersiv bisschen, aber halt jetzt auch nicht so doll, dass es einen komplett aus allem rausreißt. Und das war so ein Anker in dieser Zeit und dieses Ritualisierte des Spielens, das haben ja viele von uns heute noch, dass man feste Spielerunden hat, auch immer mit den gleichen Personen. Das ist schon etwas, was einen sehr heilsamen und guten Effekt hat im Leben, glaube ich.
Also fand diese Überschrift schön, Rituale in turbulenter Zeit, ne? Dass du sagst, das Spiel ist irgendwie der Anlass, sich zu treffen und alle wissen dann, was zu tun ist. Man muss sich nicht dauernd neu reindenken, man muss nicht groß diskutieren oder 45 Minuten Regeln erklären und irgendwie während des Spiels noch 1000 Mal in der Anleitung blättern oder Dinge nochmal neu erklären oder so, sondern jeder und jede weiß, was zu tun ist und man begegnet sich dabei immer wieder aufs Neue und es ist so ein Anlass, man könnte auch was anderes machen, aber man verbringt irgendwie die Zeit beim Spielen und nutzt die Zeit für eine Begegnung. Ich finde, das wird, wie du sagst, sehr unterschätzt und ich glaube aber, dass wenn wir mal den Blick ein bisschen abwenden von diesen ganzen Experten, Expertinnen-Titeln und der neue heiße Scheiß und so, dann gibt's wahrscheinlich in jeder Familie oder in jedem Freundeskreis irgendwie so ein Spiel, das genau so ist oder vielleicht zwei, wo man sagt, komm, da wissen alle genau, wie es geht, das machen wir jetzt.
Und es dabei hat ja Gründe, plaudert. Warum Spiele wie Mensch ärgere dich nicht, Skippo, Uno immer noch so viel verkauft werden, weil die Leute halt sich da zurechtfinden, ne? Das soll man nicht unterschätzen und natürlich ist es geiler, tolle Spiele zu spielen, also ich würde mittlerweile Drachenhort würde mich jetzt nicht mehr so reizen, aber dieses heute, es dauert auch zu quälend lang, um als Absacker zu gelten. Aber es ist vielleicht, wenn man dem so nachspürt, ist es vielleicht ein wenig so ein Absackergefühl, ne? Dass man so runterglüht und dass das Spiel selber gar nicht mehr so furchtbar im Zentrum steht, sondern halt eben das Soziale und die Verlässlichkeit, dass man, egal wie turbulent es wird, dass man weiß, boah, Dienstag gehen wir wieder in den Dungeon so, ne? Das ist schon okay. Fast wie Stammtisch.
Ja, so ein Drachenhort-Stammtisch, ja. Stammtisch-Drachenhort. Ja, genau. Was war denn für dich das Interesse oder die Motivation, Philosophie und Germanistik hast du ja studiert, ne? Was war da dein Impuls, dich diesen Disziplinen zuzuwenden?
Ich habe mich brennend dafür interessiert. Und ich hatte Eltern, also meine Eltern hatten beide kein Abitur. Die waren quasi neu angekommen. Also mein Vater hatte zunächst eine handwerkliche Lehre gemacht, dann eine kaufmännische und hat sich über seine vielen Berufsjahre auf eine Position hochgearbeitet, wo er mit Leuten zusammengearbeitet hat im Management. Die meisten anderen hatten promoviert und er war da mit seinen beiden Lehren, die haben sich da durchgebissen. Und meine Eltern hatten beide, also A, war Sprache unglaublich wichtig in unserer Familie. B, hatten die, wie viele Leute, die aus dieser Richtung kommen, einen großen Respekt vorm Bildungsbürgertum, sage ich mal. Mhm. Also für meine Eltern war es nicht schlimm, dass ich Philosophie studieren wollte. Das gilt ja gemeinhin als eher brotlos. Sondern mein Vater hat immer die These vertreten, heute finde ich das eigentlich relativ modern, dass man wenn man das macht, was man wirklich am besten kann, dass man dann schon einen Platz finden wird. Und ich war gehuckt, ich hatte Philosophie in der Schule, ich fand das total spannend. Und dann habe ich angefangen, das zu studieren und diese Faszination ging nicht weg. Ich habe dann viel Sprachphilosophie gemacht, Wittgenstein, bisschen so Philosophie und Recht, Moral, Machiavelli, die ganzen Sachen, Platon, ne, also Thomas Hobbes, Staatstheorie, ne, also wie ist das? Und das hat mich alles sehr fasziniert. Und weil ich trotz allem so ein bisschen der Typ Gürtel- und Hosenträger bin, also ein wenig auf Sicherheit bedacht, habe ich dann gedacht, boah, es ist relativ unwahrscheinlich, dass mich jemand als Philosoph einstellt, als Betriebsphilosophin. Ich studiere mal lieber auf Lehramt, dann habe ich halt, dann kann ich da notfalls immer noch an die Schule. Und ich muss sagen, für alle ist es wahrscheinlich ein Glück, dass es dann, dass ich dann im Studium schon den Weg in den Journalismus gefunden habe. Als Lehrerin wäre ich wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Ich habe großen Respekt vor diesem Beruf. So. Mhm. Aber der braucht Leute, die auf, die den nicht als Plan B betreiben. Und für mich wäre es eher ein Plan B gewesen. Und es ist eigentlich zu schade, auf jugendliche Leute mit Plan B loszulassen. Ich habe aber das Gefühl, es gibt zu viele davon.
Die Plan A-Lehrer und Lehrerinnen sind definitiv die besseren, ne?
Ja,
du,
oder?
Und du hast dich, bist du absichtlich in den Journalismus hinein, mhm, oder war das irgendwie eine Fügung oder ein Glücksgriff?
Du meinst, ich bin in so ein Loch gefallen und fand mich dann in irgendeinem Newsroom wieder und dachte, oh Mann.
Nee, aber manchmal kriegt man ja so einen Job und schreibt mal für irgendwen irgendwas. Also ich habe Germanistik, Anglistik und Politologie studiert und mhm, Deutsch und Englisch auch auf Lehramt, auch als Plan F bis G wahrscheinlich sogar eher. Mhm. Und hatte dann auch ja Optionen im Studium. Dann schnuppert man mal so ein bisschen ins Lektorat irgendwo rein oder man guckt mal ein bisschen beim Journalismus rum oder so. Hast du dich dann gezielt dafür interessiert oder hast du ein paar Sachen ausprobiert und dann irgendwann gesagt, ach, das macht mir eigentlich am meisten Freude?
Eher Letzteres, aber ich habe relativ früh angefangen mit dem Journalismus, so ganz klassisch in der Lokalredaktion der Rheinischen Post damals, wo man dann wirklich von der Pike auf lernt und auch Leute kennenlernt und mich hat alles daran gehuckt. Also einmal in Bereiche zu schauen, die für mich völlig fremd waren. Also man geht dann auch in irgendwelche Vereine, ne? Also so.
Klar.
Kannte ich nicht. Karneval, ne? Also wahrscheinlich würde meine journalistische Karriere ein jähes Ende finden, wenn jemand mal in alten Archiven der RP stöbert und meinen allerersten Karnevalstext Cowboys, Feen und Fliegenpilze umjubelten das Prinzenpaar findet. Ja, ist übel, ne? Also sehr cheesy. Also ja, also das, da war dann noch Luft nach oben, aber die habe ich dann auch so allmählich ausschöpfen gelernt. Und ich hatte da einen sehr guten Lehrmeister, der mir den, der ist mittlerweile leider verstorben, ein Redakteur, der da im Lokalen arbeitete, der aber auch Bücher geschrieben hatte und so. Und der war großartig. Der hat mir den Kopf abgerissen und scheibchenweise wieder aufgesetzt, immer und immer wieder. Und hat mich durch die Redaktion gebrüllt, wenn ich Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 verwechselt habe oder nicht unterschieden habe zwischen letzte Woche und vergangene Woche oder so. Ne? Also das war wirklich eine harte Schule und die war super. Und das hat mir Spaß gemacht. Und mit dem gleichen Sadismus gehe ich heute auch zu Werke mit den jungen Kollegen. Es ist ein Fest und eine Freude.
Wer brüllt lauter, dein Mentor oder du?
Na, ich brüll nicht. Also wenn das hier ein Film wäre, Frederik, ich wäre eine von den Guten. Und also mein Mentor wahrscheinlich auch. Also
die Absicht
zählt. Es war wirklich ein großer Spaß, sich so tief da reinzudenken und so tief da reinzufressen und ewig darüber zu diskutieren, ob an einer Stelle, und das finde ich auch beim Spiegel so geil, wo ich ja heute arbeite, dass man da Leute findet, die das völlig normal finden, dass man 10 Minuten darüber ernsthaft reden kann, ob an eine Stelle ein Gedankenstrich oder ein Semikolon sollte. Und dann Argumente austauscht. Das ist wichtig. Also das ist, diese Art von Sprachverliebtheit ist großartig. Ich liebe das.
Und das zeichnet dich ja aus. Du warst ja auch beim Tag der Brettspielkritik diejenige, die anhand von so kleinen Handübungen dann auch uns als Gruppe eingeladen hat, mal so Mini-Texte zu schreiben und Überschriften zu finden und dazu erste Textideen zu liefern. Und hast das ja dann auch gut auseinandergenommen. Und wir haben das ja gut dann auch in der Gruppe diskutiert. und hast uns da mal so ein bisschen Einblick gegeben in die Leidenschaft der Sprache, die man bei dir ja auch viel raushört und auch rausliest aus deinen Texten. Und ich finde das sensationell, wenn jemand A, so mit Sprache umgehen und spielen kann und dann aber ja offensichtlich auch Lust hat, das weiterzugeben. Und du hast ja dankenswerterweise auch mal ein, zwei kleine Texte von mir, als ich angefangen habe, mal wieder was zu schreiben, nachdem ich ja hier hauptsächlich Podcaste in über 200 Episoden jetzt dann auch mal wieder angefangen habe zu schreiben, dir auch die Zeit genommen, da mal drüber zu schauen. Und das ist dann schon auch so, bist ja stolz, wenn du so einen Text mal fertig hast und dann kommt jemand und sagt so, ja, es ist schon ganz schön, aber hier pass auf, und dann kommt eine lange Liste. Und das ist dann im ersten Moment für das Ego schmerzhaft, aber für die Entwicklung wichtig und großartig, ne?
Also, ja, kill your darlings, ne? Also absolut. Es ist, aber jeder Text wird durch Redigatur besser und das gilt natürlich für meine Texte genauso wie für deine. Und das war ja auch in diesem Workshop so. Also es ist nicht so, dass da jetzt einer ist, der kann das ganz toll und erklärt den anderen, wie es geht, sondern es ist so, dass man sich gemeinsam diesem Prozess stellt. Und das eigentliche, der eigentliche Kern der Professionalität besteht darin, sich diesem Prozess zu stellen. Und den gemeinsam zu durchleben. Und das geht mir ja auch so. Also die Rollen wechseln immer wieder bei uns in der Redaktion. Und das ist halt eben auch was sehr Unhierarchisches. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur den jungen Kollegen einen erzähle, so läuft das hier, sondern dass die sagen, also das verstehe ich nicht, was du da schreibst. Und dann muss ich es halt anders schreiben, hilft ja nichts, ne? Also das eigene Ego immer wieder halt in den Ferch zurückscheuchen und sagen, nee, es geht hier um Textarbeit und das ist was ich sehr liebe.
Und schau, heute lootest du Sprache, Semikolons und Gedankenstriche und bei Drachenhort Schätze und Möglichkeiten, also es geht immer auf die Suche und auf die Erforschung der besten Optionen. Wie ging es denn nach Drachenhort weiter? Wir waren in der Studienzeit in den 80ern, da bin ich ja langsam geboren worden, also in den 80ern, ich bin sogar schnell geboren worden tatsächlich, aber die 80er waren dann eine Phase, an die kann ich mich erinnern, weil ich eben noch kleiner war.
Okay, wir machen jetzt mal fast forward, wir sind jetzt so um die Jahrtausendwende. Ui. Und ich erschwangerte, bekam Kinder, also 2000 wurde meine erste Tochter geboren, 2002 meine zweite. 1998 meine erste und 2000 meine zweite Tochter. Man sollte wenigstens diese Daten parat haben, ne? Die Zeit läuft so schnell.
Hattest du so eine klassische Pause beim Spielen oder ging das immer weiter bei dir?
Das ging eigentlich immer weiter. Nee. Es ging, also klar, also nicht so viel. Ich war in erster Ehe mit einem Nichtspieler verheiratet. Deswegen, also ja. Ich spare mir jetzt alle Sachen, die sich da, aber aus dieser Ehe gingen zwei wunderbare Kinder hervor, 1998 und 2000 geboren. Und das nächste Spiel ist im Grunde eine Abwandlung von Rituale, wöchentliche Rituale. Wir haben ja gesagt, das letzte war Rituale in turbulenter Zeit und das nächste ist halt sich bewusst Zeit nehmen. Also im Grunde auch Rituale und sich halt irgendwie das freischaufeln, was man braucht. Also im Studium hat man ja meist noch mehr Zeit und kann das frei gestalten. Wenn man Familie hat, muss man schon mit diesen Ressourcen, mit diesen zeitlichen Ressourcen, erstmal haben mehr Leute Zugriff auf deine zeitlichen Ressourcen, gerade kleine Kinder, Partner, sowas alles, Familie. Und da muss man sich dann bewusst Zeit nehmen. Und da hatte ich ein ähnliches Ritual mit einer Freundin, die dann drei kleine Kinder hatte. Und mit der habe ich einmal die Woche Alhambra gespielt von Dirk Henn. Das Spiel des Jahres 2003. Wie gesagt, unsere Kinder waren klein. Und ein großartiges Spiel, ne, bei dem man halt sich so seine Alhambra, also jeder baut sich so seinen Palast zusammen und versucht dabei, Punkte zu bekommen. Und das war für uns auch eine Möglichkeit, mit unseren Aggressionen umzugehen, die man hat in einer solchen Lebensphase, die vielfach fremdbestimmt ist. Also Gabi und ich, wir haben uns einmal die Woche getroffen, haben Alhambra gespielt. Alhambra kann man zu zweit nicht sehr gut spielen. Man braucht einen Automa, der heißt in der Spieleanleitung Dirk. Wir haben das dann so gemacht, wir hatten so ein riesiges Plüschstofftier, so ein Winnie the Pooh, der irgendwie so ein knapp einen halben Meter groß war, mindestens, wahrscheinlich noch ein bisschen größer. der hat dann auf einem dieser Trip-Trap-Stühle Platz nehmen müssen. Und jedes Mal, wenn uns was nicht gepasst hat im Spiel, du bekommst jetzt hier eine exklusive Beichte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, jedes Mal, wenn Gabi und mir irgendwas nicht gepasst hat, dann war das so unser Ritual, dann hat man diesem Bären hart in die Fresse geboxt und das hat so gut getan.
Habt ihr ihn Dirk genannt dabei, oder?
Wir haben ihn Dirk genannt, weil er heißt in der Anleitung so, ja. Ne? Und du musst dir vorstellen, also man zieht dann so Sachen und dieser Automa-Player bekommt dann auch Dinge zugewiesen. Der nimmt natürlich nicht aktiv teil, aber kriegt dann Sachen zugewiesen und kommt dann vielleicht in der Wertung vor dir dran. Ne? Und dann ist es eine Wonne, wenn der irgendwie die drei Gebäudeteile bekommt, die du haben willst und dem dann einfach mal in die Fresse zu hauen und zu sagen, nimm das, Dirk. So befreiend. Herrlich, das hatte was Therapeutisches. Und also sich diesen Freiraum zu nehmen, also auch dieser sich bewusst Zeit zu nehmen, einmal die Woche, um sich da zusammenzusetzen und Dirk in die Fresse zu hauen, es war herrlich. Der Ken sollte das nicht hören. Wir haben wirklich auch nur diesen Bären geboxt. Aber das hat gut getan.
Da, wenn der Autor schon in der Anleitung den Automa Dirk nennt, muss er, glaube ich, damit umgehen können, dass ein Stofftier dann herhalten muss an der Stelle. Aber dass man Alhambra nutzt zum Aggressionsabbau, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, weil das ist ja an sich ein recht friedliches Spiel.
Ja, aber man kann sich ärgern und man hat ja dann auch, das ist ja auch so, vielleicht ist das Thema auch so Stellvertreter-Sachen, dass man im Spiel halt irgendwie mit das als Coping-Mechanismus einsetzt für Dinge, die ganz woanders los sind oder so.
Ich habe Alhambra geliebt. Ich habe das mit meiner damaligen Partnerin auch gespielt, ganz regelmäßig. Wir hatten dann auch diesen Automa Dirk, wir hatten da keinen Winnie-Pooh sitzen, den wir geschlagen haben. Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn du denkst, jetzt will ich diese drei, was weiß ich, Gärten oder so haben und dann landen die bei dem und dann bin ich plötzlich in der Punktebewertung ganz weit hinten, weil ich die nicht mehr einpuzzeln kann und so. Ich kenne die Gefühle, die kann ich gut nachvollziehen. Aber
vielleicht sollte man das mal wirklich öfter machen, halt so ein Automa dann wirklich physisch dahinsetzen und mit dem interagieren.
Wer weiß. Einfach mal in die Fresse schlagen.
Einfach mal in die Fresse hauen, das tut so gut. Einfach mal richtig auf die Mütze, so erfrischend.
Also eine Botschaft an die Automa Factory: liefert doch konfektionierbare und vielleicht mit KI kann man die Gesichter noch dazu, und dann kann man sich sogar noch eine Person dahinsetzen.
So ein Boxsack, ne, den man mit an den Spieltisch hängt. Das wäre auch
jemanden,
noch mal so ein Ding.
Von dem man sagt, du wirst nie mit mir spielen und das hat seine Gründe, aber du kriegst jetzt aufs Maul. Weil du
ja,
der
also
Auto
das ist
bist.
Im Grunde, ich meine, die Leute kaufen ja alles. Ne? Wenn du in Essen irgendwie in Halle 9a da so einen Boxsack kaufst, wo du dann so ein Foto reinschieben kannst und sagst, das ist der Automa, häng ihn an deinen Tisch und lass es einfach alles raus. Kaufen die Leute, bin ich überzeugt.
Also bitte, wenn das jemand produziert, Beteiligungsangebote an Maren Hoffmann, das dürfte sich mit deiner Jury-Tätigkeit vereinbaren lassen, weil es kein Spiel ist, sondern ein Gadget. Und die liebst du ja, wie ich weiß.
Ich liebe Gadgets, aber das wäre, nein, also das, nein, also nichts.
Die Idee darf jemand einfach nehmen.
Die Idee darf jemand einfach nehmen, genau.
Sehr schön. Alhambra mit Gabi. Und das war dann zu der Zeit, als die Töchter dann im Bett waren, habt ihr dann abends mit Alhambra euch raus.
Ja, manchmal, also wir hatten dann auch, es war tatsächlich morgens, Mittwochmorgens hatten wir beide frei. Also dann waren die Kinder im Kindergarten und wir haben uns dann morgens 2 Stunden einfach gegönnt. Also sich diese Zeit freizuschaufeln, sich bewusst Zeit zu nehmen für sowas, das ist ja was man im Erwachsenenalter erst fair und dann wieder lernt. Dass man, also wie viele Leute haben Burnout, ne? Also weil die eben nicht darauf achten, dass man Freiräume braucht, dass es nicht immer nur darum geht zu funktionieren, dass man halt auch ein bisschen sinnlose Dinge tun muss, wie so ein Bären in die Fresse hauen oder so. Ne? Ich meine, es klingt jetzt irgendwie so total weird, ne? Es ist ein bisschen peinlich, aber ich glaube, man kann das, ich kann gut damit leben, das erzählt zu haben, weil, also ich glaube, es ist wichtig, dass man halt ja, sich Freiräume schafft und für mich waren die halt immer mit Spielen verknüpft und manchmal war das halt gar nicht so einfach, sich das frei zu schaufeln, aber es hat mir immer gut getan.
Und Spielen ist ja auch oft Katharsis und Eskapismus und wenn man sich dann mal in einer Situation wiederfindet, wo man sagt, ich habe gerade ohnehin vielleicht ein bisschen Stress oder Druck oder aufgestaute Wut oder Schlafmangel oder alles das, was vielleicht auch mal mit Kindern, die ja auch so lieb sie sind, vielleicht auch mal anstrengend sind, was man mit sich rumträgt, wenn man das dann einem Winnie-Pooh zu Leibe rücken darf, um das loszuwerden, ist das sicherlich die bessere Lösung.
Ja, oder überhaupt einfach das eigentlich Schwierige war, die Entscheidung zu treffen, ja, ich weiß, ich müsste, also die Sätze sind ja dann immer, ich müsste jetzt eigentlich dies, das, jenes. Und dann zu sagen, ja, aber ich warte damit 2 Stunden und dann mache ich das. Also sich das zu erlauben, das fällt vielen schwer.
Schöne Einladung und tatsächlich ist es ja auch was, was ich bei mir erlebe und auch bei vielen anderen, wenn man viel Stress auf der Arbeit hat und viel Verantwortung oder vielleicht auch in der Familie oder in der Partnerschaft mal Probleme sind oder wenn Dinge vielleicht nicht ganz so glatt laufen, ist so der rettende Ausblick auf einen Spieleabend oder Spielenachmittag oder in 2, 3 Tagen treffe ich wieder Freunde, vertraute Runden, wir spielen was Schönes. Das ist ja für viele auch mal der Moment innezuhalten, durchzuatmen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich auf was ein und gehe so in einen konstruktiven Wettstreit, aber ich kann vielleicht diesen Druck oder Stress des Alltags oder des Lebens mal für ein Augenblickchen hinter mir lassen.
Vielleicht hat auch deshalb der Bär dran glauben müssen, weil wir uns dessen bewusst waren, dass dieses sich unter der Woche vormittags 2 Stunden dahinzusetzen, das war eh schon ein Tabubruch und dann kann man auch alles fallen lassen.
Die Maske fällt, der Bär.
Die Maske fällt, der Bär kriegt's ab.
Kriegt's ab, ja, großartig. Ja, ja, sehr schön. Alhambra von Dirk Hennen bei Queen Games, glaube ich, erschienen damals.
Ja, oder? Ja. Großartiges Spiel. Also das finde ich tatsächlich immer noch ein sehr gutes Spiel. Wie gesagt, 2003, das ist super gealtert. Das kann man immer noch sehr gut spielen. Da sind natürlich auch unendlich viele Derivate erschienen. Jetzt gerade erst noch, ich weiß peinlicherweise nicht genau.
The Red Palace ist im letzten Jahr, glaube ich, erschienen und im vorletzten Jahr. Und dann gab es ja ganz viele Queenies auch mit irgendwelchen Zusatzmodulen ohne Ende, der Brunnen und was weiß ich was. Ist ein tolles Spiel und steht auch auf meiner Liste für Sonntagsfrühstück, wird da auch irgendwann mal kommen. Also
wunderbar.
Ist halt super gealtert. Ich habe auch hier noch so eine riesen Big Box von 2002 oder so. Die ist schon, die gebe ich auch nicht her. Die ist schön. Ja.
Kann man empfehlen.
Absolut.
Ja, gehen wir ein paar Jahre weiter und reden wir über Freundschaften fürs Leben und über Verbindlichkeit. Mhm. Mit unseren, also in meiner zweiten Ehe mit Uli Luther, wir hatten bei unserer Hochzeit 2 Trauzeugen, Lisa und Jens, die ich schon ganz lange kannte. Die kannte ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs mit meiner 2. Tochter, also seit ungefähr der Jahrtausendwende. Und wir waren einander immer nahe. Das war immer eine erfreuliche und sehr verlässliche Freundschaft. Und irgendwann haben wir beschlossen, wir machen jetzt mal so ein Projekt zusammen. Das war, bevor es diese ganzen großen Legacy-Spiele auf unserem Radar waren. Es gab 2005 erschien Catan, das Buch. Es gab immer schon Fanmade-Szenarien von Catan-Freunden. Wir haben oft auch Siedler von Catan gemeinsam gespielt, Lisa, Jens und ich. Also erst bevor Uli kam, haben wir das zu dritt gespielt, später auch mal zu viert. Und dann haben wir gedacht, das ist doch ein Projekt für uns. Also dieses Buch bündelt, ich weiß nicht wie viele, also bestimmt 2 Dutzend oder so von diesen Fanmade-Szenarien für Catan. Es gibt natürlich auch noch die ganzen anderen Szenarien, Seefahrer und Ritter und was weiß ich alles, Burgen, keine Ahnung. Und wir haben gesagt, alles, was es von Catan gibt, spielen wir durch, inklusive aller Szenarien in diesem Buch. Und das ist ein Projekt für die Langstrecke. Und wir waren uns aber sicher, unsere Freundschaft steht überhaupt nicht zur Debatte. Die wird sowieso ewig halten. Wir können so ein langes Projekt gemeinsam total entspannt angehen. Selbst wenn wir zwischendurch mal irgendwie ein paar Wochen uns nicht sehen oder so, wir knüpfen dann genau wieder da an. Und diese Verbindlichkeit, die Verlässlichkeit von Beziehungen, die sich darin zeigt, dass man sehr entspannt miteinander ein solches auf einen so langen Zeitraum, ich glaube, wir haben da 2 Jahre mit zugebracht dann insgesamt, auf einen so langen Zeitraum angelegtes Projekt miteinander startet, das ist schon was sehr Besonderes. Und das ist auch was, also danach hatten wir auch Catan erstmal auf, ne? Also hat dann auch gereicht. Aber war gut, jetzt habe ich kürzlich wieder hier Catan Energien ist ja neu erschienen. Da habe ich gemerkt, ja, kann man mal wieder spielen, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? Aber dieses mit Lisa und Jens, dieses Besondere, dass wir da was Gemeinsames hatten und gemeinsam diese ganzen neuen Sachen entdeckt haben und darüber gesprochen haben, welche Szenarien uns gefallen haben, welche nicht und wie jetzt da die Siegbedingungen sind und wie ungerecht das alles ist und so. Das war schon großes Kino und das hat auch so eine entspannte Nähe wieder zugelassen, die wirklich schön war. Also sich gemeinsam auf so ein Projekt zu committen, zu sagen, da gibt's eine Verbindlichkeit und wir überlegen uns so ein Projekt und bleiben dabei. Das ist ja heute mit Legacy-Spielen, gibt's ja ganz viele Anknüpfungspunkte und wir haben auch mehrere Runden, in denen wir sowas machen. Darüber wird auch noch zu sprechen sein, aber das war für uns halt eine ganz intensive Geschichte. Mit Lisa und Jens spielen wir auch immer noch ganz regelmäßig, aber auch verschiedene Sachen. Wir hatten dann auch mal irgendwann, haben wir Andor durchgespielt und Herr der Ringe, ne? Also Reise durch Mittelerde, sowas alles. Das sind alles Spiele, die wir miteinander gut machen konnten. Und wir haben das immer sehr gemocht, halt dann anzuknüpfen, also gemeinsame Projekte zu haben. Das ist was sehr Schönes.
Habt ihr auch mal den Impuls gehabt, eigene Szenarien zu entwerfen oder habt ihr euch an denen orientiert, die es gab? Das waren ja reichlich.
Das waren reichlich, nee, haben wir eigentlich nicht gehabt. Also manchmal redet man darüber, wie man ein Szenario besser machen kann. Also Hausregeln sind uns nicht gänzlich fremd, aber eigentlich finde ich das toll, wenn jemand anders sich die Mühe gemacht hat. Ich bin auch keine begeisterte Prototypenspielerin. Also ich mag es, wenn Dinge ausgereift sind.
Ja, das weiß ich auch immer zu schätzen. Diese Verbindlichkeit, das mag ich total, wenn du eine Gruppe hast und dieses Commitment hast, zu sagen, wir spielen jetzt die Kampagne. Das muss ja nicht immer ein Legacy-Spiel sein. Ne? Das kann ja auch bei einem Andorn ein Kampagnenspiel sein oder Herr der Ringe, Magnitia, Reise durch Mittelerde, auch ein großartiger Titel. Ich habe jetzt vor kurzem erst Robinson Crusoe mal spielen können und habe mir gleich alles dazu bestellt und suche jetzt nach der idealen Kombination von Menschen, die sagen, wir spielen das mal alles, dieses Abenteuerbuch, das neue und die Mystery Box und so. Sowas finde ich fantastisch und ich merke immer, es gibt in der Gestalttherapie, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, gibt so einen Ausdruck von, wenn sowas unvollendet ist, dann ist so eine Gestalt noch offen und dann hängt man so Dingen noch so ein bisschen hinterher. Ne? Ich habe so ein, zwei Kampagnen von Legacy-Spielen, wo einfach noch Partien offen sind, aber die Konstellation der Menschen kommt nicht mehr zusammen, also auch definitiv nicht mehr zusammen. Ja. Es ist unerträglich für mich.
Das ist schade. Deswegen heißt dein Format wahrscheinlich auch Boardcast, weil du so viel Wert auf gutes Casting legst. Man muss sich die Leute ja schon gut aussuchen, oder?
Ja, das stimmt. Aber also ich habe zwei Kampagnen mit meiner Ex-Frau begonnen. Da jetzt die Scheidung gerade ansteht, ist die Konstellation zumindest dann aufgehoben. Also wir werden die letzten Partien Klong Legacy stehen noch aus, die letzten beiden. Und auch bei Gloomhaven haben wir noch ein bisschen was offen. Da muss ich jetzt mal irgendwie ein bisschen umdisponieren. Das ist dann so. Aber sonst ist mein Casting-Prozess eigentlich ganz gut, ja. Genau. Ja. Aber ja, es ist etwas Schönes, wenn du wirklich Teams hast oder Gruppen oder Freunde hast, mit denen du dann dich auf so ein Projekt einlässt und dann auch sagen kannst, hey, es ist wieder was Neues gekommen von Andor nach vielen Jahren, jetzt die lange, die lange Nacht, dieser Winter oder so, vorletztes Jahr oder jetzt kommt ja nächstes Jahr wieder was Neues, wenn man sagt, okay, alle kennen das und es geht wieder nach Andor, lass uns zusammen reisen.
Ja, und man weiß, Jens ist der Einkaufszwerg, ne? Der liebt Gold und kann gut damit umgehen, ne? Und man weiß schon, also auch bei Reise durch Mittelerde war das dann so, dass wir dann schon bestimmte Rollenvorlieben hatten oft. Und dass man das auch so ein bisschen, man kennt einander, ne? Also auch in diesen fiktiven Charakteren. Und das ist wirklich sehr, sehr herzwärmend. Man wächst damit und dadurch dann auch, wenn es gut läuft, zusammen, ne? Klar, es geht nicht immer auf. Also wir haben auch Runden, die dann nicht ausgegangen sind oder auch Spiele, die wir nicht zu Ende gespielt haben. Also da ist dann wirklich noch die eine oder andere Gestalt offen. Aber dann wächst tatsächlich auch der Wunsch, das ist wie wenn du in einem Lied, wenn der letzte Akkord fehlt, ne? Furchtbar. Das hängt dann noch so in der Luft und du denkst dann, du musst das irgendwie noch singen oder so, damit es zu Ende kommt.
Es halt auf jeden Fall noch nach. Ne? Ich habe eine lustige, das mag ich kurz erzählen, weil es wirklich spannend ist. Ich hatte vor vielen Jahren eben auch eine Gruppe, mit der ich Andor gespielt habe. Das ist jetzt bestimmt auch schon, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre oder wann ist das her? Bestimmt locker, ne? Und ich weiß, wir haben eine Partie falsch gespielt, nämlich ich glaube die zweite oder dritte, wo du diesen Spielplan rumdrehst und dann in diese Höhle rein musst. Und wir haben irgendwie nicht geschnallt in der ersten Partie, dass wir ja diese Diamanten klopfen müssen und dann in einer Wertigkeit dem König vor die Füße legen. Wir haben das einfach mit diesem Geröllplättchen gemacht und hinterher ist uns aufgefallen, wir haben dem König einfach einen Riesenhaufen Schutt vor die Füße gekippt und mussten dann nochmal in die Höhle, weil wir irgendwie das nicht geschnallt haben und zu blöd waren, die Anleitung korrekt zu lesen. Aber das verbinde ich immer noch mit dieser Gruppe.
Ich habe mich in Vorbereitung meines Artikels über Katan Energien mit Benjamin Teuber gesprochen, der das der das Spiel zusammen mit Klaus Teuber, dem Katan-Schöpfer, ja entwickelt hat, also Klaus Teubers Sohn, Benny Teuber. Und der hat den bemerkenswerten Satz gesagt, ein sehr gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es auch dann noch gut ist, wenn man ein oder zwei Regeln falsch hat. Darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich dachte so, stimmt das denn? Und der hatte dann irgendwie ein Beispiel von Leuten, die das mit dem Räuber bei Katan immer falsch gespielt haben und es hat trotzdem funktioniert über Jahre für diese Leute. Und ich glaube, das stimmt. Also wenn du dem König Geröll vor die Füße gibst, who cares?
Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, einer muss es kehren. Aber
es gibt halt Spiele, die gehen sofort kaputt und gehen nicht mehr auf, wenn du irgendwie ein bisschen was falsch machst. Und das ist, ich denke noch, es ist noch ein offener Prozess, also darüber nachzudenken, ob Benny Teuber mit diesem Satz recht hat. Und wie wir alle wissen, braucht man ja immer mehr Intelligenz dazu, eine These zu widerlegen, als eine aufzustellen. Insofern hat er einen gewissen Vorsprung. Ich muss gucken, also ich weiß nicht. Es würde mich interessieren, wenn du jetzt hier ein YouTube-Video hättest, würde ich sagen, schreib's unten in die Kommentare, was du darüber denkst, ne? Aber ich find's interessant. Also diesen Gedanken zur Hand zu nehmen und zu überlegen, es geht ja nicht um Hausregeln, es geht ja um Regelfehler. Und wenn man tatsächlich irgendwas ein bisschen falsch verstanden hat, also auch die Foren sind ja voll davon, von irgendwie, wir haben so schnell gewonnen oder wir haben so abgelost, wie kann das sein? Oder es war so viel dazwischen, zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten haben wir irgendwas falsch gemacht. Aber oft ist es so, dass Spiele dann trotzdem erstaunlich gut funktionieren. Vielleicht hat Benny Teuber doch recht.
Du, ich war sehr angetan in der Spielanleitung von Zug um Zug Legenden des Westens von dem Legacy-Spiel. Da stand sogar drin, mit großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr Dinge falsch machen oder Regeln mal vergessen beim Spielen. Macht euch keinen Kopf, Hauptsache ihr habt Spaß. Irgendwie so sinngemäß stand das in der Anleitung. Das fand ich ganz großartig, weil es entlastet ja erstmal total, dass du jetzt bei so einem Legacy-Spiel, wo sich ja Regeln wieder verändern und neue dazukommen und alte wieder wegfallen, dass man dann eben nicht denkt, oh Gott, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, sondern sagen, okay, es ist eben so eine Reise und auf der passieren halt eben Dinge und manche vielleicht nicht so wie vorgesehen, sondern anders. Und das finde ich prima.
Das zeichnet aus meiner Sicht auch gute Regeln aus. Ich hatte jetzt gerade Friedrich Ebert auf dem Tisch, das Spiel Friedrich Ebert.
Von Ostia Spiele.
Von Ostia Spiele. Und da steht auch in der Regel drin, also du musst dann irgendwelche Briefe bearbeiten. Und wenn ein Brief kommt, auf dem so ein IELTS-Stempel ist, musst du den sofort abhandeln. Und in der Regel steht aber, was du tun sollst, wenn du das übersehen hast. Ne? Dass du dann, also dass du den dann machst, wenn du ihn übersehen hast, machst du das dann sofort, holst das nach. No damage done. Und das fand ich auch sehr freundlich, dass das da drin steht. Dass du halt dann nicht denkst, boah, unsere Partie ist jetzt eigentlich nichts mehr wert, weil wir haben es ja falsch gemacht. Sondern dass es heißt, es ist valide, wenn du es dann noch nachholst, dann ist es auch okay.
Ja, das passiert. Ich habe jetzt mit meiner neuen Partnerin, wir waren jetzt eine Woche in Lissabon und wir haben The Rise of Queensdale mal die Kampagne einfach mal komplett durchgespielt. Das habe ich mir jetzt auf der BeamCon gebraucht gekauft. Also gebraucht heißt, es war ausgepackt, aber ungespielt. Und wir haben dann am Anfang immer vergessen, diese gelben Karten zu ziehen. Die musst du ja ziehen, wenn du diesen Fortschritt nicht geschafft hast oder diese Epoche nicht abgeschlossen hast. Das haben wir am Anfang irgendwie dauernd vergessen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, oh, das hätten wir mal machen dürfen. Und dann haben wir einfach im Nachhinein irgendwie 4 dieser Karten genommen und die einfach abgehandelt und abgearbeitet. Das hat im Spiel überhaupt keinen Abbruch getan. Und ich glaube, ein Spiel, das so einigermaßen robust ist, auch gegen solche Spiele, die bevorzuge ich immer, wenn das so fragil und empfindlich ist, das Spiel, dann finde ich das oft anstrengend. Wenn ich denke, jetzt haben wir 2,5 Stunden gespielt, haben was vergessen. Oh Gott, jetzt bricht hier irgendwie alles zusammen und es funktioniert nicht mehr. Und wenn das Spiel so eine Balance aufnimmt und eine Robustheit entwickelt, dass ich als Spieler eben mal was falsch machen darf, dann finde ich das immer sehr angenehm.
Robustheit finde ich ein gutes Wort. Wollen wir den Begriff Snowflake-Spiele einführen? Für die Spiele, die sofort kaputt gehen. Also ich finde ja auch, also ist das vielleicht auch ein Vorteil, so ein Bubble-Vorteil, dass man ja weiß, wie Spiele funktionieren. Man kann dann, wenn man sehr viele Spiele kennt ungefähr einschätzen, wie groß der Effekt ist, den das Nichtbeachten einer Regel hat oder nicht hat. Wenn du nicht sehr viele Spiele kennst, dann ist diese Einschätzung vielleicht auch schwieriger. Dann ist man vielleicht auch nicht so entspannt. Und dann ist es doppelt wichtig, dass es in der Regel steht.
Also fand ich damals schön, und ich fand es jetzt einen schönen Impuls, aus diesem Catan das Buch Szenarien mal zu schauen, dass ja eben das eine schöne Einladung war, mit Freunden sich so ein Projekt und so ein Commitment vorzunehmen und zu sagen, wir ziehen das durch. Ich habe 2 Jahre gebraucht für diese ganzen Szenarien.
Ja, ungefähr. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange. Wir haben es halt einfach durchgespielt, irgendwann war durch, und dann hatten wir auch alle mal Lust auf was anderes. Und ich glaube, dann kam Andor. Oder war das vorher? Weiß ich schon gar nicht mehr. Also dann haben wir auf jeden Fall was anderes gemacht, was auch schön war.
Schön. Ja. Grüße an Lisa und Jens und Uli.
Ja, Uli ist auch die Hauptperson, der Protagonist des nächsten Spiels. Das ist Terraforming Mars. Das ist das Spiel, das wir zu zweit am häufigsten gespielt haben. Ich habe da darüber schon so viel gesprochen und geschrieben und alles, dass mir fast peinlich ist, das immer wieder zu erwähnen. Es ist für mich auch deshalb ein wichtiges Spiel. Also einmal ist das für uns immer noch das Go-To-Game, wenn wir zu zweit einen geschützten Raum brauchen. Also wenn alles so über uns hereinbricht, wenn es beruflich sehr fordernd ist, wenn es wenn alles ein bisschen schwierig ist oder die Bahn wieder zickt. Wir haben ja 2 verschiedene Arbeitsorte, Uli in Freiburg, ich in Hamburg. Es ist immer vor allen Dingen für Uli mit viel Pendelei verbunden. Und dann kann man, wenn er dann abends nach Hause kommt, dann am Donnerstag, dann können wir in diese Vertrautheit dieses Spiels uns wirklich fallen lassen. Ich habe mal irgendwann den Begriff Jogginghosenspiel dafür geprägt, und dieser Begriff hat bei ganz vielen Menschen erstaunlich viel Resonanz gefunden. Ich werde relativ häufig darauf angesprochen, dass Leute mir erzählen wollen, was denn ihr Jogginghosenspiel ist, und das, also ein Spiel, das wirklich so bequem ist wie eine alte Jogginghose, wo man nicht mehr viel überlegen muss. Und ich meine, Terraforming Mars ist ja anspruchsvoll, ohne Frage. Das ist ja jetzt kein Malefiz, ne? Aber wenn man, also jedes Spiel, das man sehr gut kennt, in dem ist man dann sehr zu Hause und man kann sich dann da reinbegeben, und es ist einfach herrlich, sich darin wirklich einfach gemütlich zu machen. Wir haben mittlerweile ungefähr 300 Partien Terraforming Mars gespielt, und ich hoffe, es werden noch viele, viele weitere werden. Das ist wirklich unser Go-To-Game, wenn uns danach ist, nach einer anstrengenden Arbeitswoche oder so, uns einfach in die Polster fallen zu lassen, in die Polster dieses sehr willkommen heißenden Spiels, das zwar kompetitiv ist, aber in dem wir uns beide richtig sauwohl fühlen, kann man sagen. Und da ist, man soll ja eigentlich keine Überleitungen machen. Wir sind ja eigentlich Freunde der harten Schnitte im Journalismus, aber Wohlfühlspiel ist Stichwort für mein nächstes Spiel. Das ist Dorfromantik, tatsächlich von Michael Palm und Lukas Zach. Das war Spiel des Jahres. Und das erste Spiel, das ich beim Spiel des Jahres selber mitwählen durfte. Und das ist für mich ein Spiel, also wenn man sagt, es geht beim Spielen auch immer um Beziehungen, dann geht es hier um Beziehungen zu Leuten, die auch die Diskussion nicht nur in Spielen, sondern auch über Spiele schätzen. Leute, die gerne, also meine Kollegen und Kolleginnen in der Jury, aber auch halt alle anderen, mit denen ich gerne über Spiele rede, darüber, was Spiele können, was ein Spiel will, was Schwächen und Stärken sind und so, das habe ich in diesem Auswahlprozess für Spiel des Jahres, ist das ein ganz großer Faktor, dass man immer wieder sehr viel über sehr viele Spiele spricht und miteinander in den Austausch geht. Das geht auch oft hart gegeneinander oder so, aber halt immer sachlich. Und für mich ist ist Dorfromantik, das Wohlfühlspiel Dorfromantik, deshalb eigentlich ein Beispiel für diese Meta-Ebene des Reflektierens über das Spielen, des Reflektierens über Spiele, des Sprechens und vor allen Dingen Nachdenkens darüber und auch auf Impulse von anderen hören, was Spiele können, wie sie funktionieren, was sie mit uns machen, wie gut sie für uns sind, wem man sie empfehlen kann und wem nicht. Also ich gelte bei uns im Verlag auch so ein bisschen so als Spiele-Sommelier. Das kennt jeder, also du wirst das ja auch kennen in deinem Bekanntenkreis, wenn man viel Ahnung hat von Spielen oder viele Spiele einfach spielt, dann kommen Leute und lassen sich gerne Dinge empfehlen. Und dieses, dass man über Spiele nachdenkt und welches eignet sich für wen und für welche Art von Gruppen oder Einzelpersonen und warum tut es das und wie tut es das? Das ist ein ganz wichtiger Prozess, also sowohl auch meiner journalistischen Arbeit, sowohl, also auch was Spiele und Spielekritik angeht natürlich, dass es nicht bei einer Beschreibung der Mechanismen, dessen, was man da auf dem Tisch hat, stehen bleibt, sondern man immer wieder reflektiert, was macht dieses Spiel mit uns, was kann es leisten? Und darüber in Austausch zu gehen mit Leuten, die genauso nerdig sind wie man selbst, ist einfach herrlich. Und immer wieder auch sehr ein Aspekt des Spielens, also diese Meta-Debatte auch ein Aspekt des Spielens, den ich nicht missen möchte. Also wenn man einfach nur spielt und danach klappt man die Schachtel zu, das würde sich auch sehr unbefriedigend anfühlen. Ein sehr gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass man noch Tage danach darüber nachdenkt.
Und gerade Dorfromantik ist ja eines, bei dem muss man nicht so hart nachdenken, aber es macht eben Spaß, sich gemeinsam oder auch alleine zu überlegen, wie machen wir das jetzt, wie puzzeln wir das jetzt zusammen. Mhm. Und wie hast du denn das erste Jahr deiner Jurytätigkeit oder die Aufnahme, die Jurytätigkeit erlebt? Hast du darauf hingearbeitet oder hat sich das irgendwann natürlich ergeben oder warst du überrascht von der Anfrage oder war dir das irgendwie klar, dass die schon kommen wird? Wie war da so deine
Nö, weder noch. Ich fand eigentlich immer, muss ich sagen, dass die Jury auch ohne mich schon eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Und ich fand diese Arbeit sehr interessant. Und als sie gefragt haben, mir war bewusst, das ist halt ein unglaublich großer zeitlicher Aufwand, den man da treibt. Also es gibt ja etliche 100 Spiele, Neuerscheinungen im Jahr. Das muss man wirklich, wirklich wollen. Und man muss auch viel Liebe haben für kleinere Spiele. Also nicht nur für die großen, dicken Brocken, mit denen man so als Expertenspielerin so unterwegs ist, sondern halt eben auch für sowas wie Dorfromantik oder halt Cascadia oder halt solche Sachen, ne? Also dass man dann alle diese Spiele spielt und das auch mit Respekt vor dem Handwerk tut, aber trotzdem auch zu Urteilen kommen kann, dass man ein Spiel nicht gut findet. Ne? Man findet ja nicht jedes Spiel gut, das ist ja auch so. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich halt dieses Nachdenken über Spiele, Schreiben über Spiele, Reden über Spiele ausbauen will. Und das war einer der Gründe, warum ich dann in meinem Hauptjob auf eine 4-Tage-Woche gegangen bin, um den Raum dafür zu haben, mich damit intensiv zu beschäftigen. Und damit hatte ich dann auch den Raum für diese Jurytätigkeit. Und ja, ich genieße das sehr. Also man kann nicht darauf hinarbeiten, dass man jetzt Mitglied in der Spiel des Jahres Jury wird. Und man muss sich das halt eben auch gut überlegen, ob man das will. Ne? Und ich empfinde das aber als unglaublich bereichernd, in diesem ständigen Austausch zu sein mit anderen Leuten, die genauso intensiv über Spiele nachdenken und genauso gern Spiele spielen und genauso Trüffelschweine, Perlentaucher, was auch immer sind. Ja, großartig. Das ist ja eine Institution, das ist ja das Faszinierende, finde ich, an diesem Verein, dass jetzt außerhalb der Bubble hat das Spiel des Jahres als Marke eine enorme Strahlkraft. Jeder kennt das. Also auch Leute, die mit Spielen nicht viel am Hut haben, denen ist der Begriff Spiel des Jahres geläufig. Aber außerhalb der Bubble kennt fast niemand die Leute, die diesen Preis verleihen. Also wir sind sowas von Prominente, wenn man so will, ne? Also wir entscheiden, also die Entscheidung ist ja sehr relevant, auch für den Spielemarkt, aber die Leute, dass das ganze Ding ist halt größer als die Leute, die es betreiben. Und das finde ich genau richtig rum, dass das halt überhaupt nichts mit Personenkult oder so zu tun hat, sondern dass wir alle halt in Demut da unsere Arbeit leisten. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache. Und ich bin echt total gerne dabei.
Und wie du sagst, ne, außerhalb der Bubble kennt auch keiner die Namen oder Gesichter, die damit dahinter stecken, oder wenige zumindest. Und wenn ich so mit meinen Eltern spreche und dann irgendwie sage, ach, ich treffe mich heute mal mit dem Nico zum Spielen. Ja, wer ist das denn? Sage ich, ja, ist ein Freund von mir, mit dem treffe ich mich gelegentlich zum Spielen. Ja, was macht der denn so? Sag, naja, der ist Lehrer und der ist in der Spiel des Jahres Jury. Was, du kennst den? Und so, dann ist das so ein Riesending. Wir kennen doch Jury Spiel des Jahres, der ist doch Hase und Igel, der muss doch schon sehr alt sein. Sag ich, na, da sind auch schon manchmal Leute vielleicht wieder raus und neue Leute reingekommen, alle paar Jahre. So.
Ja.
Das ist für Außenstehende ganz gar nicht so bewusst, wer ist das eigentlich? Und das sind Menschen wie du und ich und die beschäftigen sich halt mit Spielen, aber das hat eine Riesenstrahlkraft und dieses Label, diese Marke, das ist wirklich gemeinhin bekannt, aber für außerhalb der Bubble weiß man eben nicht, wer macht das und was haben die Leute für einen Hintergrund. Ne? Und dann ist das eben ja sehr großartig, wenn du in so einem Kreis dann eben dich auch austauschen kannst. Wie lange hast du gebraucht von der Anfrage bis zur Entscheidung, ich mach's, ich bin dabei?
Also ich habe nur eine Uhr mit einem Sekundenzeiger, von daher kann ich dir das nicht sagen, aber ich war sofort dabei.
Okay, schön. Großartig. Ja, Dorfromantik, das erste Spiel, was du mit ausgewählt hast und mit in der Jury-Tätigkeit mitgenommen hast.
Und das hat als Spiel auch wirklich, ist auch einfach ein grandioses Spiel. Ne? Ich habe das mit vielen verschiedenen Menschen gespielt und ja, das wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Also nicht nur wegen dieser Spiel des Jahres-Sache, sondern auch wegen den Erfahrungen, die ich mit diesem Spiel gemacht habe, ne? Mit vielen verschiedenen Sachen. Und damit sind wir auch gleich quasi bei der nächsten Kategorie. Das ist Fun Facts von Casper Lapp. Wer es nicht kennt, man ist ein kooperatives Spiel, bei dem man sich und andere versucht, in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Fragen korrekt einzuordnen. Ne? Also wie viel Angst hast du vor Spinnen von 0 bis 100? Wir schreiben es alle verdeckt auf. Der Erste legt seins verdeckt hin und die anderen müssen sich dann überlegen, habe ich mehr oder weniger Angst vor Spinnen als Maren? Und der Dritte muss sich dann entweder dazwischen, darüber oder darunter einordnen. Im Idealfall ergibt es also auf die Fragen ist die Antwort immer eine Zahl, so dass man immer eine Zahl aufschreibt und im Idealfall ergibt sich dann eine aufsteigende Reihenfolge. Man nimmt die Zahlen raus, die halt nicht in diese aufsteigende logische Folge passen und der Rest ergibt dann die Punktezahl, die man gemeinsam erzielt hat. Der Claim des Spiels ist, ihr kennt euch besser oder ihr kennt einander besser, als ihr denkt. Und so ist das auch. Und für mich ist die Gruppe, ich habe ja immer gesagt, ich will über Beziehungen zu Menschen sprechen. Was uns oft nicht bewusst ist, ist, dass nicht nur Leute, die uns ganz nah sind, sehr, sehr wichtig sind in unserem Leben. Also Kinder, Ehepartner, Eltern, natürlich enge Freunde. Ich habe ja das Loblied der langen Freundschaft gesungen, ne, und die Rituale mit Leuten, die man immer wieder trifft. Aber wenn man ein glückliches und erfülltes Leben leben möchte, dann ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man neue Impulse bekommt und dass man sich auch mal mit Leuten an einen Tisch setzt, die man vielleicht mit denen man das nicht gleich die große Kampagne spielt, sondern wo man einfach mal neue Leute oder sich mit Kollegen mal hinsetzt oder so, Leuten, die so ein bisschen mehr in der Peripherie des eigenen Soziotops sich aufhalten. Und ein gelingendes Leben lebt auch davon, dass diese Peripherie nicht gänzlich unbemannt ist. Dass man nicht nur diese engen Beziehungen hat, auf die man sich verlässt, sondern dass man auch diese lockeren Sachen hat von Leuten, die man ab und zu mal trifft oder von so Leuten, die vielleicht mal vorbeikommen. Und da ist Fun Facts ein ideales Spiel, was man auch mit Leuten spielen kann, die man eigentlich noch gar nicht kennt und wo man aber erstaunt ist, wie richtig man liegen kann und wie interessant das ist, sich aufeinander einzulassen. Ich habe das oft gespielt mit Kollegen, wenn es irgendwie um wenn man mit einem anderen Team mal zusammenarbeitet oder so als Icebreaker, ne, wo man dann sagt, wer von uns hat wohl die meisten Schuhe im Schrank, ne, oder wer würde das meiste Geld ausgeben, um einen lebenden Dinosaurier erblicken zu dürfen oder so. Das sind zum Teil auch schon sehr interessante Fragen oder auch Fragen, die einen wirklich an die Grenzen des Denkens treiben. Sowas wie, das ist ja ein munteres Partyspiel eigentlich, aber eine Frage wie, auf wie viel Lebenszeit würdest du verzichten, wenn du jetzt sofort Milliardärin sein könntest? Oder eine Frage wie, wenn du dir ein Lebensalter aussuchen dürftest, das du ab jetzt immer hast, Also du bleibst da stehen, du bist immer Mitte 30 oder so. Welches Lebensalter wäre das? Und das fand ich total interessant, weil ich habe das sowohl, also mit dieser Frage sowohl mit sehr jungen Menschen gespielt, also alle U30 bei uns im Verlag. Und die wollten, also es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass jemand wirklich ein Kind sein wollte oder bei Null anfangen oder so oder immer sechs sein wollte oder so. Also es scheint, man sagt ja immer, man soll nicht erwachsen werden, es sei eine Falle, aber wir alle wissen, die Freiheit zu wertschätzen, die das Erwachsensein doch mit sich bringt. Also es hat niemand sich für ein Dasein als ständiges Kind entschieden. Und wenn man das mit Ü50ern spielt, also N gleich 3, glaube ich, also ich habe das in 3 so Ü50er-Runden, die wollen auch alle nicht 20 sein, sondern so Anfang 40, Mitte 40. Ich muss mal gucken. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich will das nochmal rausholen, wenn ich 70 oder 80 bin und dann mal gucken, wie sehr sich das dann verschoben hat. Ich finde das interessant. Und das sind Fragen, die man sich und vor allen Dingen einander im Alltag selten stellt. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt über den Flur läufst in deiner Firma und stellst einer völlig fremden Kollegin auf dem Flur so eine Frage, du, boah, wenn du dir ein Lebensalter aussuchen könntest, was du immer hättest, das würde schon so ein bisschen creepy wirken, ne? Also, und dieses Spiel gibt den institutionalisierten Rahmen, dass man wirklich interessante Fragen stellen kann und man kann sich darauf einlassen intensiv, man muss es aber nicht. Auch ob man danach noch über diese Auswertung spricht oder nicht, wie tief man sich darauf einlässt, das kann man in dieser Runde ganz gut selbst entscheiden. Also das Spiel lässt einem da diese Freiräume. Und für mich ist das ein Aspekt des Spielens, dass man Neugier aufeinander hat, auch auf neue Leute, ohne dass man sich direkt zu ganz tiefen Sachen committen muss, aber dass man Anknüpfungspunkte hat, grundsätzlich sich füreinander zu interessieren. Und als Journalistin habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir ist noch nie jemand begegnet, der echtem Interesse an seiner Person widerstehen konnte. Auch beruflich nicht. Wenn man das wirklich ehrlich meint, wenn man sich wirklich ehrlich dafür interessiert, warum bist du so, wie du bist, warum hast du diese Entscheidung getroffen, was hat dich dahin gebracht, das gilt auch für mich selbst, dann ist es ganz schwer, diesem Interesse zu widerstehen. Deswegen bin ich auch in deinen Podcast gekommen, unter anderem.
Wie
also
schön.
Es ist ja ganz klar, weil, man wird gerne, also wir empfinden das als Menschen als angenehm, wenn andere Leute sich für uns interessieren. Und umgekehrt ist es auch so, dass es sehr belohnend ist, sich für andere zu interessieren. Und Spiele können ein ganz großartiges Vehikel dafür sein. Und deswegen soll man auch Partyspiele nicht unterschätzen. Also gerade wenn die so simpel daherkommen wie Fun Facts, das kann sehr tief gehen und das finde ich ganz großartig.
Und gleichzeitig ist das Schöne an diesem Spiel ja, die Einladung, manche Fragen sind ja sehr trivial, wer schafft mehr Liegestütze oder wer braucht mehr Schlaf oder sowas, ne? Mhm. Und die sind dann eben schnell mal abgespielt oder man kann dann einen kleinen Wettstreit machen, wer schafft denn das wirklich mehr Liegestütze und kannst du eigentlich das, was du da gerade behauptet hast und so. Und dann gibt's aber eben Fragen, die deutlich tiefer gehen und deutlich weiterführen und die dann wirklich eine Einladung sind. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass du dann über so eine Frage mal länger diskutiert hast, dann spielte das Spiel gar keine Rolle mehr, sondern es war eine Einladung für ein Gespräch. Und dann haben wir darüber mal 20 Minuten gesprochen in der Runde und ich dachte, echt, du würdest echt auf Lebenszeit verzichten, um viel Geld zu haben. Und diese Frage, es geht ja zurück auch auf diese Game Show mit Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe, ne? So. So, und jetzt immer Geld oder Leben. Und über so eine Frage sich dann mal zu unterhalten und dann wirklich zu sagen, ja, wie kommst du denn auf diese Perspektive? Wo kommt das denn her? Dazu hat mich das Spiel echt inspiriert. Ich fand es insgesamt kein Spiel, was ich so richtig oft und gerne gespielt habe. Also hat mich nicht so gehuckt, aber eben diese Fragen fand ich spannend. Die meisten fand ich irgendwie so ein bisschen trivial oder viele fand ich so ein bisschen trivial, auf die hatte ich nicht so Lust. Aber diese Abwechslung im Spiel, die hat mir dann doch sehr gut gefallen. Ne?
Ja, ich glaube, man braucht aber diese trivialen Spiele, weil du kannst nicht andauernd nur in dieser Tiefe, du musst auch mal an die Oberfläche kommen, um Luft zu holen. Und Also ich empfehle an dieser Stelle gern das YouTube-Video vom Spiel des Jahres. Wir haben natürlich auch über dieses Spiel ein Video gemacht. Und da sieht man meinen Gatten auf dem Sportplatz, weil er behauptet hat, er könnte seinen Schuh 20 Meter weit werfen. Und er musste dann natürlich liefern. Wir waren am nächsten Morgen dann da.
Hat er auch gemacht, ne?
Hat er auch. Ja, das war das Faszinierende. Er hat das behauptet und ich habe gedacht, ja, erzähl du mal, ne? Und morgen früh gehen wir auf den Sportplatz. Da sind wir auf den Sportplatz gegangen, da hat er seinen Schuh genommen und ihn 20 Meter weit geworfen. Und damit war der Drops gelutscht. Also
take that.
Herrlich.
Ja, ja, in
take
your face.
That, aber absolut, absolut. Ja, da war ich dann mal der Teddy Dirk. Also
ja, und saß genau auf einem, saß auf einem Tripp-Trapp-Stuhl und hat den Schuh in die Fresse bekommen.
Den Schuh in die Fresse bekommen. Ja, genau so. Also es war herrlich, ja. Ja, dann kommen wir zu einer Kategorie. Wir sind jetzt bei, wer mitgezählt hat, Spiel 9 von 10. Die Älteren unter uns erinnern sich an den Anfang dieses Podcasts.
Tante Jutta.
Als ich über Tante Jutta sprach. Jetzt bin ich ja selber sowas wie Tante Jutta, nämlich Oma Maren. Denn ich bin mittlerweile zweifache Großmutter und es gibt einen kleinen Theo in meinem Leben, der knapp 6 ist und begeisterter Brettspieler. Also der ist auch, also der setzt sich auch zu uns an den Tisch, wenn wir was Komplexeres spielen. Also neulich hatten wir King of Tokyo Duell auf dem Tisch. Das ist eigentlich noch nicht so für diese Altersklasse, aber er war nach einer Weile, er hat dann immer würfeln dürfen und er war nach einer Weile in der Lage, schon die No-Brainer-Würfel, die man behalten will, so rauszulegen. Das hat er schon gecheckt, welche man da eher braucht und so. Ne? Das ist ganz toll. Für mich ist die Beziehung zu diesem Kind, mein zweiter Enkel ist noch ganz klein, der ist gerade mal ein Jahr, also das dauert noch ein bisschen, aber hat mehrere Aspekte, was das Spielen angeht. Also einmal mitzubekommen, wie so eine spielerische Sozialisation abläuft, wie man in diesen Kosmos reinkommt, wenn man Großeltern hat, die wirklich sehr, sehr gerne spielen und seine Eltern spielen auch sehr gerne, ne? Also auch mit uns, die sind aber nicht ganz so tief im Hobby wie wir. Das mitzuerleben, wie er diese Welt für sich entdeckt, hat einen ganz besonderen Zauber. Dass er Sätze sagt wie, Oma, wenn ich den Namen des Spiels höre, dann will ich das schon immer spielen. Wir reden hier von einem Spiel, das ich selber auch ganz toll finde, die Nadel im Heuhaufen. Auf der Empfehlungsliste dieses Jahr vom Kinderspiel des Jahres. Es ist ein sehr ungewöhnliches Kartenspiel von Thomas Sellner. Man hat Karten, aber man spielt diese Karten nicht aus, sondern man würfelt zwei Würfel und darf dann entweder Karten in die Luft werfen, die dann auf so einem großen Heuhaufen landen, oder man nimmt eine weitere Karte, auf der so eine Heugabel zu sehen ist und darf damit diesen großen Kartenstapel umschichten. Und wenn dann Dinge sichtbar werden, kann man die nehmen. Das sind entweder Tiere oder Tierfutter oder so, die Nadel im Heuhaufen. Das ist dann so ein Hamster, der so eine Nadel in der Pfote hält. Wenn der sichtbar wird, beginnt die letzte Runde. Das ist ein ganz simples Spiel. Ich habe das mal so als Icebreaker auch mit Kollegen gespielt, die waren alle Ü30 und mein Problem war, ich hatte so einen Nachmittag gemacht, Spielen im beruflichen Kontext und das war so als Team-Event geplant und ich habe die nicht weggekriegt von der Nadel im Heuhaufen. Ich hatte noch so 2, 3 andere Sachen, die ich mitspielen wollte, aber die waren wirklich völlig versessen auf dieses Spiel. Das hat einen ganz hohen haptischen Aufforderungscharakter und zu sehen, wie dieser kleine Junge sich das erschließt und vor allen Dingen auch lernt, zum Beispiel anderen zu gratulieren, wenn die gewonnen haben. Oder eine Karte herzugeben. Also wenn man hat so Tierkarten, die man dann findet in diesem Heuhaufen. Andere können aber Futter finden und dann das Tier weglocken aus deiner Auslage. Das ist natürlich wirklich hart, ne? Wenn du gerade da irgendwie einen Igel gefunden hast und ein Eichhörnchen und dann findet jemand anders genau den Apfel für das Eichhörnchen, den Apfel für den Igel und die Eiche für das Eichhörnchen, du musst beide Tiere hergeben, das ist hart. Und ich bin im Moment live dabei, wie dieser Lernprozess abläuft und bin total geflasht davon, wie der so lernt, halt auch nachher zu sagen, ja, hier, ne, hat herzlichen Glückwunsch, auch wenn es ihm schwer über die Lippen kommt. Das finde ich total beeindruckend. Und auch wie die Immersion so groß ist. Also in diesem Spiel, da sind nur so ein paar Tiere drauf. Und was der sich dann für Geschichten ausdenkt, also was mit diesem Igel jetzt los ist, ne? Oder warum das Eichhörnchen jetzt darüber wandert und so. Da ist ganz viel in diesem Spiel drin, viel mehr, als der Autor sich dabei gedacht hat. Und das ist ja in ganz vielen Spielen so. Das ist ein Teil, also man sagt ja, es kann kein Genie aus dem Buch rausgucken, wenn ein Esel reinguckt. Also ganz viel ist ja auch Projektion. Oder ein Spiel, auch ein sehr gutes Spiel, bietet ja auch immer Projektionsfläche. Und das mitzuerleben, wie gesagt, es ist ja nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und da kann man halt quasi dann live dabei sein und da nochmal mitmachen. Das ist ganz toll und dafür bin ich sehr dankbar, das zu erleben.
Das ist ja immer eine schöne, also ich habe ja keine eigenen Kinder und somit auch keine Enkel, aber es ist immer eine schöne Faszination, wenn man wirklich mit Kindern spielt, 5, 6, 7 Jahre alt und zu sehen, was machen die aus dem Spiel. Da geht's ja schon manchmal gar nicht darum, wie funktionieren die Spielregeln, sondern was fasziniert die an dem Spiel, was machen die gerne damit, wie nutzen die das Spiel, wie interpretieren die das und was sind die Aspekte, die ihnen dann am meisten gefallen oder am größten Freude machen oder was sie vielleicht auch am meisten stört oder ärgert oder so. Und das finde ich immer total schön zu sehen. Ich habe vor kurzem mit einem Kind große kleine Edelsteine gespielt, war jetzt auch auf der Nominierungsliste beim Kinderspiel des Jahres. Ein wunderbares Spiel und ich hatte dann mit einem Kind gespielt, der erst vermutet hat, dass auf diese Edelsteine das nur aufgedruckt sei und dass die gar nicht unterschiedlich groß sind, weil die ja sich manchmal nur um ganz wenige Millimeter unterscheiden. Ja, ja. Und dann hat er das nach der ersten Partie überprüft und ganz sorgsam alle diese Edelsteine der Größe nach, von groß nach klein, getürmt, um zu sehen, dass die wirklich dann kleiner werden und sich ein bisschen unterscheiden, weil er es erstmal nicht geglaubt hat. Und dann war das für ihn das Spiel. Und er hat gesagt, bevor ich das hier nochmal spiele, ich will das jetzt überprüfen. So, und das fand ich einfach total schön. Was machen Kinder mit solchen Spielen? Wie gehen die damit rum? Wie interpretieren die das? Also das ist eine schöne Erfahrung. Ja.
Also im Moment ist, ich finde, die Nadel im Heuhaufen immer noch sehr glorios, aber auch das Kinderspiel des Jahres, die magischen Schlüssel, räumt auch bei meinem Enkel richtig ab. Also das ist ganz toll, weil selbst wenn man halt jetzt nicht den passenden Schlüssel findet, um die Schatzkiste zu öffnen, kann man mit diesem Schlüssel halt, den kann man dann später eintauschen gegen andere Vorteile. Und das ist auch was ganz Tolles. Und innerhalb dieser spielerischen Sozialisation, also wir reden ja hier auch über eine Entwicklung, die jemand nimmt, das ist ja das Spannende, was man mitkriegt, war für mich auch faszinierend zu sehen, wie sehr es beim Spielen, das hatten wir ja schon bei Fun Facts auf anderer Ebene, gar nicht unbedingt nur um das Spiel als solches geht, sondern auch ums Dabeisein und ums Mitmachen dürfen. Als der noch kleiner war, hätten wir den Nachmittag da und dachten, boah, jetzt würden wir echt gerne Terraforming Mars spielen, aber ja, das ist mit dem Kind ja jetzt auch schwierig, ne, wenn das so über 2 Stunden geht oder so. Stellt man einen Würfelturm daneben und dann darf der jede Runde, bevor es losgeht, ohne Sinn und Verstand einmal da 6 Würfel reinwerfen und dann begutachtet man diese Würfel und teilt die unter großem Gewese untereinander auf und seine Aufgabe ist es halt, diese Würfel zu werfen und es ist eben so hoch wie breit, welche spielerische Relevanz das hat. Es geht darum, dass man mit dabei ist, dass man irgendwas mitmachen darf und dass das, was man da tut, Beachtung findet. Das ist so das Einstiegslevel. Mhm. Wunderbar. Und das hat für den Moment gereicht. Mhm. Und mittlerweile, also dieser Level steigt ja dann ständig, ne? Also mittlerweile wäre es das halt so nicht mehr, ne? Aber er macht dann halt auch mit bei den Spielen und fuchst sich da so allmählich rein. Und das ist für mich ganz, also ich hoffe natürlich, dass diese Faszination erhalten bleibt und dass der halt da weiterhin Freude daran findet. Ist aber kein Einstellungskriterium. Er darf auch andere Hobbys haben.
Ich musste gerade sehr schmunzeln, weil wir haben mit lieben Freunden, damals eben noch mit meiner Frau und mit lieben Freunden, die Gloomhaven-Kampagne uns zu Gemüte geführt. Und die haben 2 Mädels und die eine, die konnte damit gar nichts anfangen, die ist dann immer weg, die ist noch kleiner und die hat dann immer Angst vor diesen wandelnden Leichen, wie die alle heißen, und ist dann immer zur Seite gegangen heulend. Und die andere hat, als wir begonnen haben mit Gloomhaven, immer so daneben gesessen und fasziniert zugeschaut. Und irgendwann hat sie eigenständig mitgespielt. Wenn jemand von uns nicht konnte, ist sie eingesprungen, weil sie kannte alle Figuren, sie konnte das. Und sie ist über die 2 oder 3 Jahre, die wir an diesem Spiel gesessen haben, gereift und hat dann eigenständig mitspielen können. Und sowas finde ich faszinierend zu sehen, dass Kinder dann eben so aus dieser Beobachterrolle rauskommen, dann irgendwann mit jemandem mitspielen, mal so nebendran sitzen und dann diskutiert man, welche Karten nehmen wir jetzt und was machen wir jetzt eigentlich für einen Zug und dann irgendwann in der Lage sind zu sagen, hey, wenn du nicht kannst, kein Problem, ich springe für dich ein, ich spiele an deiner Seite oder ich spiele für dich. Und das fand ich sensationell. Die hat sich dann irgendwann wirklich damit identifiziert. Und wenn man so erlebt, wie Kinder eben so heranwachsen dabei, ist sensationell. Und eine großartige Idee, Kinder zu beschäftigen mit einem überflüssigen Würfelturm und ein paar Würfeln bei Terraforming Mars.
Ja, der ist ja nicht überflüssig. Das natürlich ist ja genau nicht. Das. Ja, man beachtet das. Und also da mit den magischen Schlüsseln, da fand ich auch faszinierend, wie schnell ihm dann das ist im Grunde so ein Push-Your-Luck-Spiel, wo man halt versucht, Schlüssel zu sammeln für diese Schatztruhe. Und wie schnell diesem Kind dann auch der Sprung auf die Meta-Ebene gelang. Also ich bin beim Push Your Luck so immer oft der Typ, der das Luck ein bisschen zu sehr pusht. Also ich auch beim Lem stürze ich ständig mit der Rakete ab, weil ich denke, einer geht noch. Ne?
Kenne ich, ja.
Und dann guckt dieses Kind mich ernst an und sagt, du bist zu gierig, Oma.
Wow.
Ne? Wo ich denke, ja, das ist total korrekt, aber jetzt bin ich dran und ich versuche es einfach nochmal. So, ne? Und ja. Der hat auch schon gegen mich gewonnen. Und das Gute ist ja, ein gutes Kinderspiel zeichnet sich dadurch aus, dass halt die Chancen nivelliert sind, ohne dass es für eine Seite langweilig oder anstrengend wird. Ich habe noch nie, glaube ich, ein Kind gewinnen lassen bei irgendeinem Spiel, weil warum? Das fühlt sich nicht gut an. Und das ist auch unauthentisch und Kinder haben ja auch ein Gespür dafür, ob sie irgendwie angelogen werden. Und ich will das nicht machen. Also wenn ich versuche bei die magischen Schlüsseln, ich versuche auch bei der Nadel im Heuhaufen gnadenlos zu gewinnen. Und deswegen fühlt es sich auch richtig gut an, wenn man mich dann doch besiegt. Aber ich bin nicht die Person, die es am besten spielt immer. Also ich meine, Nadel im Heuhaufen ist ja eh Glückssache, ne? Aber ja.
Und dieses Gefühl, wenn diese Schatztruhe aufspringt, das ist natürlich großartig, aber das möchte ich natürlich auch keinem anderen gönnen. Ja, aber da kann ich es nur bedingt beeinflussen, aber ich will natürlich hoch zum goldenen Schlüssel und dann versuche ich da hochzukommen.
Will man, und aber trotzdem gibt es dann auch so Momente, wo dann tatsächlich, also wenn dann schon ausreichend Edelsteine da sind, sage ich mal, auf der anderen Seite, wo man dann auch eine gewisse Großmut zeigen kann, wo auch das Kind eine gewisse Großmut zeigt und sagt, ach Oma, vielleicht schaffst du es beim nächsten Mal oder so, ne? Ich denke, ja, danke fürs Mitleid. Ja.
Vielleicht solltest du mit Immunopoly spielen, da lernt man Empathie, habe ich gelernt.
Da lernt man Empathie oder Malefiz. Ich glaube, Malefiz würde ihn auch, ja, könnte man machen.
Bring ihn mal schön auf den Boden der Tatsachen und baue ihm ein paar Hürden bei Malefiz in den Weg dem kleinen Theo.
Ja, ach, zum Glück gibt's ja mittlerweile viel bessere Spiele. Aber du hast gerade Gloomhaven genannt und das leitet wirklich, wirklich sehr schön über zum letzten Spiel meiner Liste, zum 10., wo es um Freundschaften im immersiven Raum geht. Das ist Frosthaven. Du hast eingangs erwähnt, dass ich ja schon mal mit 10 Spielen zu Gast war bei den Better Board Game Leuten. Damals habe ich Frosthaven als Beispiel genannt für die Tugend der Vorfreude, die man so hat, weil dieses Spiel hat ja wirklich damals lange auf sich warten lassen, bis man es dann endlich bekam. Jetzt haben wir es und spielen mit unserem Freund Matthias, haben wir immer so Frosty Weekends, der wohnt in Köln, wir sind ja hier mehr so im Norden, beziehungsweise halt treffen uns dann halt im Norden und einmal im Jahr fahren wir auch eine gute Woche zusammen weg, das ist jetzt kommende Woche wieder der Fall, dass wir dann an die See fahren, auch Frosthaven ist ja eine Hafenstadt, ne? Also fährt man dann nach an die Lübecker Bucht. Kriterium für die Auswahl der Ferienwohnung ist, die braucht einen echt großen Tisch, aber da haben wir was gefunden. Dann immer wieder gerne hinfahren. Und diese Freundschaft zu Matthias, also mit dem wir gleichermaßen befreundet sind, Uli und ich, ist sehr eng gekoppelt an dieses gemeinsame Spielerleben. Auch vielleicht, weil wir so räumlich getrennt sind. Also wir haben miteinander mehr im schlafenden Löwen, das ist die Kneipe, die es bei Gloomhaven gibt. Wir haben die Gloomhaven-Kampagne mit ihm durchgespielt. Auch wir haben miteinander mehr im schlafenden Löwen abgehangen als in realen Kneipen. Ne? Also wir haben uns wirklich fast ausschließlich immer wieder in sehr immersiven Spielen getroffen. Also The Seventh Continent ist auch eine Spielerfahrung, die wir zusammen gemacht haben, wo wir dann tatsächlich noch für den letzten Zug quasi stand schon einer mit laufendem Motor, damit wir ihn rechtzeitig zum Bahnhof kriegen, aber wir mussten das noch irgendwie zu Ende kriegen. Also das ist so stark und so immersiv. Und obwohl wir uns ja nicht, also wir haben keinen gemeinsamen Alltag mit Matthias zusammen, überhaupt nicht. Wir leben in unterschiedlichen Städten. Und wir würden uns wahrscheinlich auch nicht zu einem Wanderwochenende oder zu einem Wanderurlaub treffen oder so, obwohl das ja auch eine schöne Art ist, gemeinsam Zeit zu verbringen, sondern es hat sich für uns so ergeben, dass wir unsere Freundschaft in diesem immersiven Raum des Spielens sich ereignen lassen. Und gerade bei solchen Spielen wie halt Frosthaven, Gloomhaven, Seventh Continent, wo jeder halt so einen eigenen Charakter spielt und den lustvoll auslebt, lernt man einander auch sehr gut kennen, weil man wählt ja diese Charaktere auch mit Bedacht. Und das ist schon sehr cool zu sehen, auch wie man sich da entwickelt. Man macht dann ja auch immer wieder, entdeckt wieder neue Charaktere und entdeckt mit diesen neuen Charakteren auch immer wieder neue Seiten in dieser Freundschaft. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Faszinierendes. Also natürlich hat auch das Aspekte von dem früher genannten sich zusammen auf so eine Langstrecke committen, ne? Also wie mit unseren Trauzeugen. Aber dieses sehr Immersive, was wir hier zusammen pflegen und dafür sich eigens eine Ferienwohnung zu nehmen, um tatsächlich zu sagen, wir spielen jetzt zusammen. Und zwar im Idealfall von morgens bis abends. Und nein, man muss nicht zuerst frühstücken. Das haben wir ja bei Malefiz schon gelernt, dankenswerterweise. Das Thema ist durch, man kann direkt anfangen. Es ist herrlich, es ist ein Fest und ich liebe alles daran.
Und es ist so schön, wenn du sagst, ihr habt eben keinen gemeinsamen Alltag, aber ihr schafft euch jetzt eine Umgebung, in der ihr sowas wie einen gemeinsamen Alltag ja dann findet, zumindest für diese eine Woche. Der wird dann durch das Spielen bestimmt, aber eben diese Nähe, die man dann zulässt, also dass man ja über so ein Spiel auch heranwächst oder aneinander, also eine Nähe herstellt, dass man erstmal sich trifft auf einen Spieleabend und dann merkt, es harmoniert und dann begegnet man sich wieder und verabredet sich und dann wird es immer näher und irgendwann sagt, boah, jetzt fahren wir mal ein Wochenende weg oder jetzt fahren wir mal eine Woche weg, also mit jemandem eine Woche in der Ferienwohnung Zeit zu verbringen, dann muss ja die Harmonie dann auch stimmen. Und das finde ich eben auch so schön an diesem Hobby, dass man sich ja erstmal sehr risikofrei mal für 2 Stündchen verabreden kann. Und wenn man merkt, es harmoniert nicht, dann waren das eben diese 2 Stunden. Und wahrscheinlich haben wir beide sehr viele Menschen kennengelernt im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, mit denen aber eben genau diese Harmonie entstanden ist, wo du sagst, boah, und jetzt wird das enger und mehr und wir verbringen Zeit und wir gehen dieses Commitment ein und wir entwickeln hier was. Und dann gehen wir aber auch wieder auseinander und sagen, im Alltag haben wir vielleicht nicht so viele Berührungspunkte.
Ja, genau. Also ich meine, natürlich gehen wir auch, wir sind ja nicht nur Nerds, natürlich gehen wir auch zusammen mal ans Meer oder so.
Aber keine Frage.
Aber nicht so lang.
Ja, großartig. Das war heute vermutlich die Podcast-Folge mit den meisten Gästen, denn du hast ja, ganz viele, und das ist vielleicht eine schöne Metapher, du hast ja ganz viele Leute mit eingeladen in diesem Podcast und mitgebracht an den virtuellen Spieletisch. Wenn ich richtig mitnotiert habe, dann hatten wir ja neben dir, liebe Maren, auch Jutta und Martin als Pseudonym. Wir hatten Christian, den Flötisten. Wir hatten deinen Mentor bei der Rheinischen Post. Carsten, wir hatten deinen Mentor bei der Rheinischen Post und deinen jungen Kolleginnen, die jetzt von dir lernen dürfen. Wir hatten Gabi und Winnie Pooh. Wir hatten die beiden Töchter von dir. Wir haben Lisa und Jens, deinen Mann Uli, den kleinen Theo, viele lose Freunde, die gelegentlich vorbeikommen, sowie Matthias in Frosthaven oder jetzt eben an der Küste und somit vermutlich die Podcast-Folge mit den meisten Gästen. Und das finde ich großartig.
Eine Sache ist mir wichtig. Ich lerne auch von meinen jungen Kollegen. Das ist keine Einbahnstraße. Ja. Und gute Texte ist wie bei guten Spielen. Es macht keinen Spaß, wenn einer der Alpha ist.
Das stimmt. So. Da hast du vollkommen recht. Ich möchte dir ganz, ganz lieben Dank sagen, Maren. Es war eine Wonne und ein Genuss, dir zuzuhören und deine Erkenntnisse mitzubekommen. Also von der Frage, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen bei Tante Jutta und Malefiz über das Lernen von Empathie oder wie wichtig es ist, sich in turbulenten Zeiten Rituale zu schaffen. Da waren so viele schöne Gedanken und Einladungen dabei an andere. Und ich glaube, das ist genau das, was wir beim Spielen erreichen können, dass wir uns eine Umgebung schaffen, in der wir mit den richtigen Leuten das richtige Spiel finden für die richtige Situation. Und das ist ja genau etwas, das, glaube ich, dich sehr antreibt, immer wieder auch mit deinen Spieleempfehlungen im Spiegel und an anderen Stellen in der Spielbox und so. Und mich natürlich auch, dass wir Menschen dieses großartige Buffet ein bisschen näher bringen wollen und sagen, hey, schnappt euch doch einfach nette Menschen und verbringt mit denen eine gute Zeit. Ich hatte eine tolle Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank.
Das kann ich nur zurückgeben und ich hoffe, dass wir uns in Essen an einem Spieltisch wiederfinden, du und ich.
Selbstverständlich, machen wir sehr gerne. Ich bin da und ich bin dabei, freue mich drauf. Und du hast ja den Podcast schon mal gehört und deswegen weißt du, dass Gäste immer das letzte Wort haben. Das ist ein großes Risiko, weil die können jetzt auch 3 Stunden weiterreden. Das hat noch keiner gemacht. Ich bin gespannt. Deswegen moderiere ich kurz ab und dann darfst du dir spontan ein kleines Schlusswort überlegen. Denn, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich interessiert mich und wahrscheinlich die Maren auch, was du darüber denkst, ob du der These von Benny Teuber zustimmst, dass ein Spiel auch dann gut funktionieren muss, wenn man vielleicht die eine oder andere Regel außer Acht lässt. Schreib uns das gerne. Oder wie ist deine Position zu Malefiz und Monopoly? Und kennst du überhaupt Drachenhort noch? Und was von dem, was Maren angesprochen hat, ist denn dein Grund zu spielen? Gehst du immer mal wieder in ein Ritual, wenn es turbulent wird? Oder pflegst du beim Spielen Freundschaften und lebst Verbindlichkeit? Oder was ist dein Jogginghosenspiel? So viele schöne Fragen, über die wir gesprochen haben. Also, wenn du hier zugehört hast, interessiert uns das, dann schreib uns gerne. Du darfst uns gerne folgen. Die Maren kannst du im Spiegel lesen, in Job und Karriere und natürlich in den Spieleempfehlungen und im Spiel des Jahres Podcast und anderen Medien regelmäßig hören. Und ich sag dir jetzt erstmal vielen Dank. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriert andere. Die Welt braucht das gerade. Und das Schlusswort hat heute mein Gast, Maren Hoffmann.
Ja, ich will es auch gar nicht so lang machen. Und obwohl ich sehr gerne rede und mich auch gerne reden höre, habe ich mir überlegt, dass man das Schlusswort wirklich vielleicht, nachdem wir es ja heute von Catan hatten, mal einem etwas Größeren überlässt. Und das wäre Klaus Teuber, der gesagt hat, jedes Spiel ist ein kleines Leben und in jeder Schachtel befindet sich eine ganze Welt. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, dass man mit jedem Spiel sich auf ein Leben einlässt, bei komplexen Spielen sind das große Entscheidungen, die man trifft, aber es sind immer Entscheidungen, die den Raum fürs Scheitern und fürs Neuanfangen lassen. Und das ist eine Erfahrung, die wir aus dem Spiel mit ins Leben nehmen können und die unglaublich heilsam und wohltuend ist. Dass wir im Spiel uns ausprobieren können, uns miteinander ausprobieren können und uns darauf einlassen können, viele verschiedene Leben zu leben. Und man kann nur ermuntern, all diese Schachteln zu öffnen und eine großartige Zeit zu haben.